Liebe Thurgauerinnen und Thurgauer, Parlamentskolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Grossratspräsident Müller, sehr geehrter ehemaliger Grossratspräsident Arnold, werte Gäste aus dem Kanton Thurgau, auf der linken Seite haben wir noch eine Gruppe Gäste, und das sind die Lernenden vom überbetrieblichen Kurs von der kantonalen Verwaltung und von der Gemeinden. Allseits herzlich willkommen an dieser Session vom Landrat vom November 2016. Es freut uns sehr, dass Sie Anteil nehmen an unserer Arbeit und dass Sie da mal ein bisschen Einblick nehmen wollen in der Landratsalltag. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wer Ihnen da vorne dran sitzt. Zu meiner Rechten ist der Landratsvizepräsident Christoph Schillig, SP Grüne Flehle. Dann haben wir rechts aussen von meiner Seite der erste Stimmenzähler Peter Tresch, FDP Göschenen. Ganz rechts aussen ist noch ein Gast, den wir nachher dann erwähnen. Auf der linken Seite, zu meiner linken Seite ganz aussen, ist der zweite Stimmenzähler Pascal Blöchlinger, SVP Altdorf. Und da gerade bei mir zu ist die Landratssekretärin Christine Arnold. Er, der hier steht, ist unser Landweibel Karl Kempf, wo uns hier bedient mit allen möglichen Anliegen, die wir einrichten, mit Papier, mit Teller und Projektor und so weiter. Ich darf kurz noch erwähnen, wer gerade vor unserer Seite, vor unserer Reihe sitzt. Das ist die Regierung. Gerade vor mir ist der Landammann, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg Gurtnelle. Dann zu seiner Rechten Frau Landesstatthalter Barbara Bär von Altdorf. Dann gehe ich weiter rechts. Der Volkswirtschaftsdirektor Urban Kamenzind-Bürgle. Der Finanzdirektor Urs Janett Altdorf. Und dann links vom Landamt Frau Justizdirektorin Heidi Zkraken von Erschfeld. Dann der Herr Baudirektor Roger Nager Andermatt. Und links aussen der Herr Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti von Erstfeld. Wir sitzen hier in dem Rat fraktionsweise. Wir sind 64 Mitglieder im Landrat. Ganz rechts aussen, aber immer wieder aus der Sicht von mir, auf der rechten Seite sitzt die SVP-Fraktion, etwa die drei ausseren Reihen so, und dann in die Gangreihe hier rechts und auf dieser Seite etwa zwei Reihen ist FDP-Fraktion. Dann hier in der Mitte gegen links raus ist CVP-Fraktion und ganz links aussen SP-Grüne-Fraktion. Also, einfach. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann es jetzt formulieren, wie ich will. Also, die CVP-Fraktion ist so gross, dass sie auch hinten noch bis ganz raus muss Platz nehmen. Also, die Hinterstreihe durchgehend ist die CVP oder eben andersrum. Die SVP-Grüne-Fraktion ist so klein, dass sie nicht die ganze Reihe mag füllen. Also, die hinterste Reihe ganz links ist durchgehend CVP. Ja. Wir gehen dort weiter unserer Geschäftsliste. Und beim nächsten Traktandum darf ich den Obergerichtspräsident Rolf Dietli im Landrat ganz speziell willkommen heißen. Er sitzt jetzt eben ganz rechts aussen beim ersten Stimmenzähler. Wem darf ich das Wort zum Eintreten geben? Das Eintreten geht an Präsident der Staatspolitischen Kommission, Pascal Blöchlinger, Altdorf. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wie vorher die Verwaltung, so erstellt auch die Rechtspflege vom Kanton Uri alle zwei Jahre einen umfassenden Rechenschaftsbericht. Der Bericht gewährt auch einen detaillierten Einblick in die Tätigkeit der Gerichte. Die Staatspolitische Kommission hat gemäss Artikel 53 der Geschäftsordnung vom Landrat den vorliegenden Rechenschaftsbericht für die Jahre 14 und 15 geprüft. Der Bericht ist gut leserlich gehalten und die meisten Daten werden übersichtlich in Statistiken dargestellt und erleichtert zu lesen. Die von der Kommission schriftlich an das Obergericht gestellten Fragen sind bereitwillig beantwortet worden. Dabei hat besonders interessiert Fragen zur Entwicklung der Geschäftslast mit den Neueingängen, Erledigungen und Pendenzen. Zu dieser Thematik lässt die Staatspolitische Kommission jeweils jährlich im Frühling den Obergerichtspräsident ein. Als Grundlage dienen dann die Daten von diesem Bericht und die Antworten daraus. Weitere Fragen haben Themen wie den Nutzen von der zusätzlichen Person für Medienarbeit im Fall Ignaz Walker, die Erfahrungen mit Fällen in der Verbindung mit der KESB, Fragen nach Verzögerungen durch einen vorher genannten Fall und nach Rechtsverzögerungsbeschwerden als Bundesgericht. Dazu hat es keine Beschwerde gegeben als Bundesgericht. Die Staatspolitische Kommission dankt der Gerichtsbehörde vom Kanton Uri und ihren Mitarbeitenden für ihre Arbeit und ihr Engagement in der Rechtspflege. Ein wesentlicher Pfeiler von unserem Staatswesen. Im Namen der Staatspolitischen Kommission stelle ich den Antrag, den Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege vom Kanton Uri in den Jahren 2014 und 2015 zu genehmigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit der Sprechenden. Pascal Blöchlinger.
Besten Dank, Herr Blöchlinger. Wird das Wort zum Eintreten weiter verlangt? Das Wort geht an Landrat Martin Hauser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Auch in diesem Geschäft der Staatspolitischen Kommission ergibt sich ein gemeinsames Eintreten von allen Fraktionen. Das Eintreten ist ja hier in allen Fraktionen unbestritten und ich kann es vorwegnehmen, alle Fraktionen sind mit der Genehmigung von dem Bericht einverstanden. Der Rechenschaftsbericht gibt einen interessanten Einblick über den Alltag und die Herausforderungen von unserem Gericht. Im Bericht ist aber lediglich ein Blick in die Vergangenheit und wir hatten hier Gelegenheit noch, mögliche Schwachstellen für die Zukunft zu verbessern. Der Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege 2014-15 war ein Geschäftstraktandum der Staatspolitischen Kommission. Der hat zahlreiche Fragen gestellt, die alle zur Zufriedenheit beantwortet worden sind. In den Fraktionen ist es nicht zu grossen Diskussionen gekommen. Das kann man als Beleg dafür anschauen, dass der Bericht gut verfasst und dargestellt ist. Wir danken den Verantwortlichen für das Erstellen des Berichts, der Beantwortung von unseren gestellten Fragen und für die Arbeit, die sie zum Wohl des Kantons Uri leisten. Danke.
Danke vielmals. Der Herr Obergerichtspräsident Dietli vertritt gemäss Geschäftsordnung vom Landrat den Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege. Herr Obergerichtspräsident, Sie haben das Wort.
Danke. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Franklin D. Roosevelt sagte einmal, ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber, denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Schlucker je eine halbe Million. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Landrätinnen und Landräte, der statistische Teil des Rechenschaftsberichtes über die Rechtspflege des Kantons Uri in den Jahren 14 und 15 handelt indirekt von Millionären und armen Schluckern. Hinter jedem statistisch erfassten Geschäft stehen nämlich Menschen. Menschen mit ihren Anliegen, ihren Sorgen und Nöten oder mit ihrem an den Tag gelegten Verhalten. Die richterlichen Behörden des Kantons Uri haben die präsentierten Statistiken mit aller Sorgfalt erstellt. Und Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Landrätinnen und Landräte, ersehen daraus, dass die richterlichen Behörden des Kantons Uri in den Jahren 2014 und 2015 eine Fülle von Geschäften erledigt haben. Und jetzt sind wir wieder bei Franklin D. Roosevelt. Die präsentierten Statistiken sind auch mit Vorsicht zu genießen. Die Anzahl Geschäfte ist nur, aber immerhin, ein Indiz für die Geschäftslast. Ebenso von Bedeutung sind Umfang und Komplexität der einzelnen Geschäfte. Ein einziges Geschäft kann bedeutend mehr Aufwand verursachen als 20 andere Geschäfte zusammen. Insbesondere hat ein umfangreicher, in sachverhaltlicher Hinsicht komplexer Straffall, der Fall IW aus E, auch die strafrechtliche Abteilung des Obergerichtes stark beschäftigt. Nach der Rückweisung der Sache durch das Bundesgericht im Dezember 2014 an das Obergericht des Kantons Uri zu neuer Entscheidung erging das zweite Urteil des Obergerichtes am 18. April 2016 somit in der neuen laufenden Rechenschaftsberichtsperiode. Der Angeklagte wurde im einen Vorfall vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen, schuldig gesprochen wurde er im anderen Vorfall der Gefährdung des Lebens. Sowohl die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri als auch der Angeklagte haben Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht erhoben. Dort ist die Sache zurzeit hängig. Die richterlichen Behörden des Kantons Uri weisen zu Recht schlanke Strukturen auf. Dies gilt insbesondere auch für das Obergericht. Die verwaltungsrechtliche Abteilung des Obergerichtes ist das Verwaltungsgericht des Kantons Uri. Andere Kantone haben neben dem Obergericht ein separates, eigenständiges Verwaltungsgericht und dies vielleicht auch noch neben einem selbstständigen Sozialversicherungsgericht. Die schlanken Strukturen und die knappen personellen Ressourcen können beibehalten werden, wenn befristete Erhöhungen der personellen Kapazität helfen, Belastungsspitzen zu brechen. Lassen Sie mich auch mit einem Zitat schließen. Der US-amerikanische Chemiker Linus Carl Pauling, der 1954 den Nobelpreis für Chemie erhielt, sagte einmal, wenn der Mensch so viel Vernunft hätte wie Verstand, wäre alles viel einfacher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Im Namen des Obergerichtes ersuche ich Sie um Genehmigung des Rechenschaftsberichtes. Für die Beantwortung von Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Danke.
Besten Dank, Herr Obergerichtspräsident. Ich danke Ihnen für die Ausführungen. Eintreten ist nicht bestritten und gilt als beschlossen. Ich möchte den ganzen Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege vom Kanton Uri im Jahr 2014 und 2015 zur Diskussion stellen. Sind da Fragen dazu? Sind Fragen zum Gesetzes- und Sachregister? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann könnten wir, also zum Antrag und der findet Sie im Rechenschaftsbericht. Und der Antrag deckt sich mit dem Antrag von der Staatspolitischen Kommission. Wer im Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege im Kanton Uri in den Jahren 2014-15 will zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer den Bericht will ablehnen, mit der Minus-Taste, Null-Taste drücken Sie bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben einstimmig mit 59 Ja dem Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege vom Kanton Uri zugestimmt.
Ich danke Ihnen.
Besten Dank, Herr Titli, Herr Obergerichtspräsident, dass Sie die Zeit an sich genommen haben und uns den Rechenschaftsbericht erläutern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir kommen zum nächsten Geschäft, zum Nachtragskredit für die Entschädigung vom Vizepräsidenten vom Obergericht. Für das Eintreten darf ich im Präsidenten der Finanzkommission, im Landrat Georg Simmen, Realp das Wort erteilen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe gerade am Herrn Obergerichtspräsidenten gesagt, er könne noch bleiben, es ging noch einmal um das Obergericht. Nachtragskredit kann ich mich wirklich sehr kurz fassen. Wir haben einen ähnlichen Nachtragskredit letztes Jahr gehabt. Das Erfreuliche ist, dass der nicht mehr noch so gross ist, weil das zeigt jetzt doch, dass der Fall IW aus E langsam glaub, am Ende zugeht und auch das Obergericht sich nicht mehr so stark mit dem befassen dieses Jahr. Nichtsdestotrotz, der Vizepräsident, der den Fall betreut, hat mehr Arbeit gehabt und darum der Nachtragskredit. In der Finanzkommission hat das nicht ein riesen Aufheben gegeben. Wir empfehlen Eintreten und die Finanzkommission hat dem auch zugestimmt.
Besten Dank. Ist das Wort zum Eintreten weiterverlangt? Das Wort geht an Frau Landrätin Leibli Erstfeld.
Ich darf mich kurz fassen. Ich darf im Rahmen Namen von allen Fraktionen Eintreten beantragen und ich kann auch mitteilen, dass wir mit dem Nachtragskredit einverstanden sind.
Besten Dank. Wird das Wort zum Eintreten weiterverlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir in die Detailberatung. Erstens Nachtragskredit für die Entschädigung vom Vizepräsidenten vom Obergericht. Zweitens Antrag. Da gehen wir noch in die Beilage, sind Fragen zur Beilage. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer gestützt auf den Bericht beantragt der Regierungsrat dem Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Der Nachtragskredit über 24.600 Franken gemäss Beilage wird beschlossen. Wer dem Antrag will zustimmen, bestätige das mit der Plus-Taste. Wer dem nicht will zustimmen, mit der Minus- und Null-Taste drücken Sie bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben einstimmig mit 59 Ja-Stimmen dem Antrag zugestimmt. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Der Präsident der Finanzkommission hat sich bereits hier geblieben. Wir kommen zum Wirkungsbericht vom Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton Uri und den Gemeinden 2012 bis 2015. Herr Präsident, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Mit der Pause haben wir noch ein bisschen gefrotzelt. Unsere Thurgauer Kollegen, die heute hier zuhören, ob sie sich da geimpft haben gegen Vogelgrippe oder desinfiziert haben. Weil bei Ihnen ist das ja ein bisschen grassierend, die ganze Sucht. Aber wir haben natürlich keine Freude, dass jetzt heute gerade so viele Zuschauer da sind und nicht alle nur wegen dem Wirkungsbericht gekommen sind, sondern einfach schon im Interesse vom Parlament. Das einfach so eine kurze persönliche Bemerkung aus Sicht eines Parlamentarier. Jetzt aber werden wir ernst. Bericht der Finanzkommission, Wirkungsbericht des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen dem Kanton Uri und den Urner Gemeinden 2012 bis 2015. Der Bericht hat ja doch ein bisschen zu reden gegeben. Und darum, ich starte jetzt nicht mit einem Zitat, ich fange einfach an. Schlussendlich ist alles eine Frage der Perspektive. Aus der Sicht des Regierungsrats hat sie mit dem Wirkungsbericht nichts anderes gemacht, als ihre Aufgabe erfüllt, die ihr das Gesetz vom Finanzausgleich vorgibt. Die Regierung muss aber zugleich noch zur Kenntnis nehmen, dass am Finanzhimmel Zahlen nicht immer so gut aussehen, wenn man die Finanzplanung anschaut, die die Finanzkommission schon gesehen hat, alle anderen natürlich noch nicht, oder mal, ist es, glaube ich, schon verteilt worden, dann sieht man, dass in den nächsten Jahren vom nationalen Finanzausgleich massiv weniger Geld von den anderen Kantonen in die Kanton Uri wird fließen. Das ist die Folge, wie wir jetzt natürlich in den letzten Jahren besser geschafft haben und uns gut finanziell erholt haben. Zugleich gibt es noch so einen besagten Bericht von der BAK Basel. Das ist ja schon fast ein Schimpfwort, haben wir in der FIKO festgestellt. Der Bericht von der BAK Basel. Aber nicht desto trotz, der ist vorhanden. Und der Bericht sagt eben auch aus, dass der Kanton offenbar viel mehr Lasten trägt, als das Gemeinden machen, im Vergleich zu anderen Kantonen, die ähnlich gelagert sind. Also einfach, sagen wir mal so dahingestellt und Klammern von dem Bericht BAK Basel sind damit geschlossen. Und alles aus all dem aus und aus all diesen drei Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, kommt eben der berühmte Massnahmenmix, den wir in dem Wirkungsbericht am Schluss haben und wo wir darüber abstimmen sollten. 14 Vorschläge, wie der Finanzausgleich anpassen werden könnte. Und zwar so, dass die vollen Honigtöpfe der Gemeinden am Kanton dazu sollen dienen, die zu erwartenden Ausfälle aus dem nationalen Finanzausgleich zu kompensieren. Das ist jetzt mal die eine Perspektive von der Regierung. Und dann die Perspektive der Gemeinde ist natürlich ganz eine andere. Für die Gemeinde ist das nichts anderes als ganz ein frecher und ungestümer Raubzug auf die eben gerade erwähnten Honigtöpfe, die ja so voll sein sollen. Und der Wirkungsbericht zeigt das eben auch aus, wenn man ihn richtig gut durchliest. Die meisten Gemeinden haben sich finanziell in den letzten Jahren können verbessern. An vielen Orten sind Steuern gesenkt worden, man hat Turnhallen gebaut, Schulhäuser sind saniert worden oder werden noch saniert. Also, wenn man so ein bisschen Land auf Land in die Gemeindelandschaft schaut, könnte man meinen, der Gemeinde ging es sehr gut. Und nun kommt eben der Kanton und will gewisse Elemente vom Finanzausgleich einfach ändern oder ganz abschaffen, dafür neu schaffen. Er will gewisse Elemente zugunsten der Gemeinde leicht anpassen oder vielleicht auch zu den Ungunsten der Gemeinde leicht anpassen. Alles in allem ist das Ganze schon nicht ein unheftiges Paket, oder eher ein Damoklesschwert, wo die Regierung da an die Finanzziele, an die solide Finanzziele der Gemeinden hängen will. Darum auch die harschen Reaktionen von Seiten der Gemeinden. Auch wenn man das ganz nüchtern betrachtet, die meisten Massnahmen, die da aufgezeigt werden, sind ja eigentlich sowieso, also bedingend Gesetzesänderungen, da muss das Gesetz über den Finanzausgleich geändert werden. Und das müsste ja sowieso dann durch die ganze Gesetzgebungsmühle durch, das heisst Land, also Vernehmlassung, Landrat und Gemeinde bei der Vernehmlassung ja sowieso. Und die Regierung ist ja gut beraten, dass sie nicht Gesetz versucht, gegen den Willen der Gemeinde durchzubringen. Also die heftigsten Massnahmen, die einschneidendsten, wären so oder so mit der Gemeinde besprochen worden, ob es der Landrat die Massnahmen wird annehmen oder ablehnen. Das einfach nur zum Ganzen das abzurunden, könnte man also sagen, also einfach viel Geschrei um nichts. So ist es eben auch nicht ganz. Ein gewisses Verständnis für die Anliegen der Gemeinde ist in der Finanzkommission durchaus feststellbar gewesen. Es hat sogar die einhellige Meinung geherrscht, dass zwar einerseits vom Seiten Kanton in Sachen Finanzen durchaus Handlungsbedarf besteht, dass man da auch dafür Verständnis hat, aber dass gleichzeitig auch auf Augenhöhe mit der Gemeinde verhandelt, mit der Gemeinde selbst verhandelt werden und die Finanzausgleich nicht einfach einseitig durch vom Kanton diktierte Massnahmen zu Ungunsten von der Gemeinde aus dem Lotzell gebracht werden. Schließlich ist der Finanzausgleich bei seiner Einführung auch paritätisch zwischen der Gemeinde und dem Kanton ausgeknobelt worden. Und so ist es an der Mehrheit der Finanzkommission nur recht und billig gewesen, dass man auch hier wieder versucht, dass die Änderungen vom Finanzausgleich gemeinsam passieren zwischen Gemeinde und Kanton. Allerdings ist sich die Finanzkommission lange nicht einig gewesen über den Weg, wie man Gemeinden die unbestritten notwendige Augenhöhe könnte geben. Es hat am Anfang sogar einen Antrag auf Rückweisung vom ganzen Wirkungsbericht mit Direktiven, also einen Ordnungsantrag. Doch das wäre in unserer Meinung nach nicht wirklich zielführend gewesen, weil die Regierung muss ja so einen Wirkungsbericht alle 4 Jahre vorlegen und sie muss auch gewisse Massnahmen alle 4 Jahre frisch dort innen verpacken und wir mit alle 4 Jahre darüber abstimmen. Hätten wir das einfach zurückgewiesen, dann wäre das Ganze zurück an die Regierung gegangen und sie hätte im Prinzip in der Dezember-Session das Ganze noch einmal bringen müssen, hätte vielleicht einfach 5, 6, 7, 8 Massnahmen wahrscheinlich rausgekippt und dann hätten wir noch einmal darüber abstimmen müssen. Und darum sind wir wirklich der Meinung gewesen, man muss der Bericht, man muss darauf eintreten, man muss nicht diskutieren, man muss über die Massnahmen einzeln abstimmen und wirklich schauen, welche Massnahmen findet man gut und welche findet man nicht gut. Und die Finanzkommission hat dann mehrheit wirklich gefunden, dass eigentlich der Bericht, der Wirkungsbericht ist ja primär eigentlich eine Geschichtsschreibung, ist ein riesen Beschreib, was da in den letzten 4 Jahren in dem Finanzausgleich gegangen ist. Und der Bericht ist ja an und für sich nicht schlecht, haben einmal die meisten gemeint. Also das ist in der Ordnung, der ist fachlich sauber abgefasst, da gibt es eigentlich nichts daran auszusetzen und darum ist dann auch die Mehrheit schlussendlich der Meinung gewesen, man kann dem Bericht neutral zustimmen. Selbstverständlich, es gibt da Minderheitsanträge, die anderer Meinung ist, das werden wir sicher nachher auch noch begründet dafür hören. Wo man sich natürlich nicht einer Meinung war, ist mit diesen Massnahmen, die ganze Geschichte mit diesen Massnahmen. Und dort hat man nachher wirklich beschlossen, dass man eigentlich die Massnahmen, die unbestritten sind, die man muss beschliessen, dass man denen zustimmen soll, dass man das dem Landrat empfehlen, dass man heute zustimmen. Und alle Massnahmen, die eigentlich Auswirkungen auf Gemeindefinanzen haben, sei es jetzt schon auf das nächste Budget 2017 oder dann auch auf 2019, wo gewisse Massnahmen hätten umgesetzt werden, das soll man eigentlich in ein Gesamtpaket hineinschnüren und das Gesamtpaket mit der Gemeinde in den nächsten 3 bis 4 Jahren verhandeln und nachher auf die übernächste Wirkungsberichtsperiode, also die nächste ist ja die nächsten 4 Jahre und die übernächste natürlich die übernächsten 4 Jahre, genau, die soll man dann eigentlich erst einführen. Also jetzt in den nächsten 4 Jahren von dieser Finanzausgleichsperiode soll noch nicht wirklich bahnbrechend passieren. Wir sind auch der Meinung, dass man das eigentlich vertreten kann, weil die Finanzen vom Kanton sind nicht so schlecht, dass wir jetzt gerade zwingend sofortigen, notfallmässigen Handlungsbedarf haben, sondern dass wir da noch ein bisschen zuwarten können. Aber wir müssen mindestens Schritt in die richtige Richtung unternehmen, dass wir nachher, wenn es dann schlimmer wird, bereit sind. Das ist eigentlich auch unbestritten gewesen. Genau, nachher ist noch dazu zu sagen, die Finanzkommission empfiehlt eben ganz viele Massnahmen abzulehnen, unter anderem auch das mit der Pflegefinanzierung. Aber die Finanzkommission ist durchaus der Meinung, dass die Regierung soll mit den Gemeinden über die Sachen verhandeln und ist auch der Meinung, dass der Landrat an der Regierung so den Rücken stärken, dass sie da eigentlich die Verhandlungen wirklich aufnehmen soll. Und darum soll die Finanzkommission in der nächsten nächsten Session im Dezember eine parlamentarische Empfehlung einreichen, wo nachher die Finanzkommission gewisse Empfehlungen an der Regierung mitgibt, wie man da mit der Gemeinde soll verhandeln und so ungefähr, was etwa das Ziel von diesen Verhandlungen soll sein. Dass man da nicht jetzt einfach, wenn wir jetzt heute alles ablehnen, ist eigentlich die Regierung mehr mit abgesagten Hosen da. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja auch, dass die Regierung auf Augenhöhe bleibt. Und darum haben wir uns gedacht, werden wir so eine parlamentarische Empfehlung einreichen. Die wird dann noch in der nächsten Sitzung von der Finanzkommission detailliert diskutiert. Man hat sich zuerst überlegt, soll man das heute schon machen. Aber es ist eigentlich unschön, wenn du so eine Empfehlung einreichst, bevor das Geschäft eigentlich im Landrat verhandelt worden ist. Es hätte ja können sein, dass ein Rückweisungsantrag kommt und das ganze Geschäft sowieso nicht behandelt wurde. Und darum haben wir gesagt, macht es mehr Sinn in der nächsten Session, aber das muss sicher vorwärts gehen und pressieren dort. Genau, und nachher noch zu guter Letzt noch mehr oder weniger persönlicher Kommentar zu der Rolle der Gemeinde und vom Gemeindeverband. Es ist meiner Ansicht durchaus legitim, dass Gemeinden ihre Interessen wahrnehmen. Und es ist auch ihr gutes Recht, dass sie die unmissverständlich und klar gegenüber Landrat und Regierung äußern. Allerdings ist einfach zu beachten, dass wir Landrätinnen und Landräte keine eigentlichen Gemeindevertreter sind. Wir sind immer noch ein Kantonsparlament und kein Gemeindeparlament und damit in erster Linie am Weh und Wohl vom ganzen Kanton verpflichtet. Das heisst, ein Landrat ist nicht zwingend die Meinung vom Gemeinderat da zu vertreten, sondern er muss primär am Allgemeinwohl vom ganzen Kanton und sich, also er ist primär am Allgemeinwohl und sicher auch seinem Gewissen verpflichtet. Es ist aber durchaus auch im Interesse vom ganzen Kanton, dass wir starke Gemeinden haben. Und darum ist es auch legitim, dass sich der Landrat für Gemeinden stark macht und nötigenfalls eben zwischen Regierungsrat und der Gemeinde eine vermittelnde Funktion wahrnimmt. Und eben genau aus dem Grund schlägt Ihnen die Finanzkommission vor, auf das Geschäft einzutreten, zuerst einmal, nachher den Wirkungsbericht neutral zur Kenntnis zu nehmen, mit der Minderheitsantrag, der das nicht will, und die Massnahmen entsprechend am Vorschlag von der Finanzkommission entweder gutheißen oder abzulehnen. Damit habe ich geschlossen. Ich behalte mir davor, allenfalls bei der Besprechung der einzelnen Massnahmen, wenn es notwendig ist, noch die Sicht von der FiKo zu erläutern. Und damit danke ich vielmals.
Besten Dank im Präsident von der Finanzkommission. Wir sind eigentlich glücklich, dass unsere Kollegen und Kolleginnen aus dem Thurgau auch aus dem Kuchen von den Nehmerkantonen sind. Also, es hat sich zum Wort gemeldet der Landrat Sicher von Altdorf.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Noch selten hat das Geschäft im Vorfeld von der Beratung im Landrat in den Medien derart hohe Wellen geschlagen. Auch innerhalb von der FDP-Fraktion ist das Geschäft sehr intensiv diskutiert worden. Allerdings ist es uns gelungen, sachlich zu bleiben, was auch für die Diskussion im Landrat zu hoffen ist. Die Regierung zeigt im Bericht anschaulich auf, wie der FILAG in der vergangenen Wirkungsperiode funktioniert hat und was aus Sicht der Regierung mögliche Anpassungen für die nächste Periode sein könnten. Leider sind Gemeinden aus unserer Sicht nicht genügend in diesen Prozess einbezogen worden. Der Fragebogen, der dazu verwendet worden ist, scheint uns für das nicht ein taugliches Mittel zu sein. Wir erachten es jedoch, genauso wie die FiKo auch, als sinnvoll zu prüfen, welche Aufgabenbereiche heute allenfalls auf der falschen Stufe angesiedelt sind und wo entsprechende Anpassungen notwendig sind. Für das muss aber zwingend ein echter Dialog mit den Gemeinden stattfinden, insbesondere wenn die finanziellen Konsequenzen für die einzelnen Gemeinden derart einschneidend ausfallen. Damit man einen Erfolg versprechende Auslegeordnung zwischen den Parteien nicht verunmöglicht und eine Diskussion auf Augenhöhe ermöglicht werden kann, dürfen die von der Regierung gewünschten Resultate nicht bereits vorweg genommen werden. Insbesondere bei uns im kleinräumigen Kanton Uri müssen Kanton und Gemeinden konstruktiv zusammenarbeiten. Darum sind wir gespannt auf den angekündigten Vorstoss von der FiKo, wo der Regierungsrat, wie wir gehört haben, will auffordern, die zur Diskussion stehenden Themenbereiche mit den Gemeinden zusammen im Dialog zu erörtern und miteinander Lösungswege zu erarbeiten. Die Fraktion von der FDP wird darum grossmehrheitlich den Anträgen von der FiKo folgen. Für die strittigen Massnahmen sollen bis Ende der Nebenwirkungsperiode zusammen mit den Gemeinden Lösungen erarbeitet werden, die von beiden Seiten mitgetragen werden können. Wir brauchen einen starken Kanton und eine starke Gemeinde. Damit das auch weiterhin möglich ist, ist aus unserer Sicht der Antrag von der FiKo der geeignetste Weg.
Danke vielmals, Herr Landrat Sicher. Herr Landrat Schuller, Christian, Sie haben das Wort.
Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat den Wirkungsbericht zum Finanzentlastenausgleich zwischen dem Kanton Uri und den Ürener Gemeinden anlässlich für die Fraktionssitzung vom 9. November ausgiebig diskutiert. Nachfolgend ein paar Überlegungen aus der Diskussion. Die Gemeinden haben dürfen aus den Medien erfahren, dass der Kanton im Rahmen des Wirkungsberichts eine Sparhebung auf dem Buckel für ihnen durchführen will. Für die Wertung der Informationspolitik haben wir schon einiges gehört, mehr wie schreist der Hennig einfach in Zukunft ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Weil die Abwälzung von den rund 7 bis 8 Millionen Franken auf Gemeinden kann mit Fug und Recht als politische Bombe bezeichnet werden. Die Gemeinden werden mit den vorgeschlagenen Massnahmen auf dem falschen Fuss verwitscht. Verschiedene einschneidende Massnahmen sollen gemäss Vorschlag von der Regierung bereits 2017 in Kraft treten. Interessant ist, dass die Massnahmen insbesondere die ressourcenschwachen Gemeinden betreffen. Aufgrund von Schätzungen würde der Steuerbelastungsunterschied innerhalb des Kantons grösser. Es wird finanzschwache Gemeinden geben, die ihre Steuern um 10-25% mehr erhöhen. Weiter finden wir auch, dass Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden einen grossen administrativen Aufwand verursachen und dem Steuerzahler unterm Strich keine finanzielle Entlastung bringen. Es stellt sich deshalb die Grundsatzfrage, ob es sich lohnt, den politischen Frieden zwischen dem Kanton und den Gemeinden aufs Spiel zu setzen. Wir sind der Ansicht, nein. Das Verhältnis ist in den letzten Wochen schon arg strapaziert worden. Wir sind auch der klaren Ansicht, BAK Basel hin oder her, dass die Massnahmen vom Kanton mit einer falschen Zielsetzung ausgearbeitet worden sind. Die Zielsetzung hat nämlich gelutet, wie kann der Kanton 8 Millionen Franken auf Gemeinden abschieben. Für die SVP-Fraktion müsste der Grundsatz eigentlich heissen, wer kann welche Leistungen am effizientesten erbringen. Aufgrund von diesen Überlegungen unterstützt die SVP-Fraktion folgende Anträge. Zu Ziffer 1 unterstützen wir den Minderheitsantrag und empfehlen den Wirkungsbericht 2016 ablehnend zur Kenntnis nehmen. Zu Ziffer 2 unterstützen wir den Antrag von der Finanzkommission. Zum Schluss noch. Die angekündigte parlamentarische Empfehlung von der Landrätlichen Finanzkommission mit dem Auftrag an die Regierung, die Massnahmen mit den Gemeinden zu diskutieren, ist aus unserer Sicht zwingend notwendig. Besten Dank.
Danke auch. Dann hat Frau Leubli Erstfeld, Sie haben das Wort.
Es ist selten, aber ausnahmsweise ist die Fraktion von der SP grossmehrheitlich mit den Ausführungen von der SVP-Fraktion einverstanden. Wenn man das aus meiner Sicht anschaut, dann kann man sagen, es ist eigentlich schade um den Wirkungsbericht, wenn man schaut, was daraus jetzt geworden ist. Der Wirkungsbericht als solcher ist ja nicht so schlecht, aber trotzdem beinhaltet er eben die Massnahmen und nimmt dort einiges schon vorweg, was in Zukunft sollte sein. Und darum haben wir mindestens zur Hälfte der ablehnenden Kenntnisnahme beschlossen. Die Massnahmen, die vorgeschlagen sind, die sind einfach eine Schuhnummer zu gross, als dass man die jetzt einfach so schnell könnte im Rahmen von der heutigen Sitzung verabschieden in dem Landrat. Das Vorgehen vom Kanton ist auch aus unserer Sicht unverständlich. Und darum ist, glaube ich, das Vorgehen von der Finanzkommission der einzig richtige Weg. Die Massnahmen müssen mit den Gemeinden zusammen erarbeitet werden. Ziel muss es sein, dass wieder eine neue, ausgewogene und effiziente Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden erarbeitet werden können. Weil das ein Gesamtpaket muss sein, hat es jetzt auch keinen Sinn, dass man dringende oder nicht dringende und nicht zwingende Massnahmen jetzt rausgreift und darüber separat entscheidet. Und darum hat unsere Fraktion auch mit einigem Zähneknirschen gesagt, also wir tun jetzt darauf verzichten, die Lasten der Kleinheit hier trotzdem wieder eigentlich rauszuschiessen, wo wir ja eigentlich schon immer dagegen gewesen sind, weil das gehört auch ins Gesamtpaket rein und wir tun dann darüber entscheiden, wenn die Massnahmen zusammen mit den Gemeinden erarbeitet worden sind. Also wir tun eintreten in dem Sinn, so wie es die Finanzkommission vorschlägt, unterstützen.
Danke vielmals. Als nächstes geht das Wort an Landrat Dani Fuhrer-Erschfeld.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zuerst, Frau Landratspräsidentin, werde ich Ihnen noch die Frage beantworten, die Sie heute bei der Eröffnung gestellt haben, wie viele Obstbäume im Kanton noch jetzt sind. Es sind, ich kann es nicht selber zählen, aber es sind 9.687. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird Ihnen nicht entgangen sein. Die wichtige finanzpolitische Kennzahl steht im Rechenschaftsbericht von der Kantonsverwaltung. Jetzt zum Wirkungsbericht FILAG. Zuerst einmal darf nach 8 Jahren an FILAG festgestellt werden, dass die damals erhofften Auswirkungen und finanzpolitischen Ausgleich im erhofften Mass eingetroffen sind. Das spricht einerseits für die damalige sorgfältige Ausarbeitung und andererseits für die damalige finanzielle Ausgangslage, die eine solche Regelung zugelassen hat. Der Regierungsrat legt uns dazu gemäss im gesetzlichen Auftrag einen Bericht vor, wo die erfreulichen Schlüsse ersichtlich sind. Gleichzeitig danken wir den Ersteller vom Bericht für ihre ausführliche Arbeit. Die CVP-Fraktion wird den Bericht im Sinn vom regierungsrätlichen Antrag zur Kenntnis nehmen, sowie der Zeit und Wirkung bis 2015 abbildet. Wenn ich Bezug nehme auf das Votum von Christian Schöller, wo die Frage stellt, wer kann die Leistung am effizientesten erbringen, und das ist eine persönliche Bemerkung, ist ja das Ziel vom FILAG, dass Gemeinden effizienter, selbstständiger und handlungsfähiger werden. Und wenn ich schaue, was wir beispielsweise bei der KESB-Vernehmung hatten, die eigentlich Gemeindeaufgabe war, oder auch die ganze Übung mit dem Abwasser Rühre AG, dann muss ich sagen, ist mindestens das Ziel noch nicht ganz erfüllt, aber ist allerdings auch nicht abgebildet im Bericht. Wenig einverstanden mit der Regierung sind wir aber mit dem zweiten Antrag, vom Landrat für uns eilende Zustimmung zu den Steuerungselementen und den Massnahmen gemäss Tabelle 32 verlangt. An was soll man da bereits jetzt zustimmen? Aufgabenverschiebung von den Fleckkosten zu den Gemeinden, Einführung von einer neutralen Zone beim Thema Ausstattung und Ausschöpfung, eine Änderung von der Finanzierung beim Ressourcenausgleich, die Einführung von einem neuen Ausgleich Demografie-Alter nach der Streichung von der Lasten der Kleinheit. Trotz der damit verbundenen Ausgabenverschiebung in der Höhe von rund 6 bis knapp 9 Millionen jährlich auf Gemeinden hat der Regierungsrat keinen Grund gesehen, mit den Gemeinden das zu diskutieren. Wohl hat er die Absicht verschiedentlich im Wirkungsbericht erwähnt und auch vorgesehen, allerdings erst nach der geforderten Zustimmung vom Landrat. Teile und herrsche. Mit dem Vorgehen ist unsere Fraktion nicht einverstanden. Wir halten das für eine falsche Strategie und einen wesentlichen politischen Fehler. Es ist auch in keiner Weise zielführend. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass für die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen die nötigen Abstimmungen mit einer Totalopposition der Gemeinden auch nur eine geringe Chance auf Annahme hat. Nur eines. Der fehlende frühzeitige Einbezug der Gemeinden ist eine gewichtige politische Fehlschätzung von der damit verbundenen Wirkung. Wir werden dem Antrag 2 gemäss Regierungsrat nicht zustimmen, hingegen am Vorschlag der Finanzkommission und da auch gemessen Ausführungen vom Kommissionspräsidenten zur künftigen Handhabung. Die CVP-Fraktion ist vereintreten auf das Geschäft.
Danke vielmals. Wird das Wort zum Eintreten weiter verlangt? Frau Landrätin Vreni Walker.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Im Jahr 2008 ist der Finanzausgleich eingeführt worden. Damit das Volk zugestimmt hat, hat man auch die Unterstützung der Gemeinden gebraucht. Und die war eine gute Lösung gewesen. Der Kanton Uri wird vom schweizerischen NFA sehr grosszügig entschädigt. Vor allem der topografische Beitrag wird sehr stark gewichtet und abgegolten. Aus dieser Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass der Kanton die Gemeinden im jetzigen Zeitpunkt stärker belasten will. Jetzt wird Finanz- und Lastenausgleich neu diskutiert. Wenn der Landrat ihm zustimmt, sieht die Zukunft für Gemeinden schlecht aus. Euch wäre ein vorgehendes Gespräch mit den Gemeinden wirklich angebracht gewesen. Es hat damals geheissen, mit dem Ausgleich sollen die Eigenverantwortung der Gemeinden gestärkt werden. Mit den neuen Vorschlägen kehrt aber für die kleineren Gemeinden, die sowieso wenig finanzielle Spielraum haben oder gar keine, das Gegenteil ein. Vor allem der Gedanke, die Pflegefinanzierung der Gemeinden anzuhängen, wird nicht nur für die kleinen Gemeinden gefährlich. Es ist auch ein falsches Signal. Kosten im Pflegebereich werden nicht besser bewirtschaftet, sondern nur auf Gemeinden abgewälzt. Die müssen halt den Steuerfuss aufnehmen. Auch weitere Kosten steigen in den Gemeinden. Nur als Beispiel, die neuen Konzessionsverträge vom EWA, die sind auch mit Steuererhöhung aufgefangen werden. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch noch die Schülerpauschale einmal erwähnen. Gemeinden, die Steuererhöhungen machen, werden unattraktiv. Die Leute gehen da weg. Gemeinden nehmen weniger Steuern ein. Und das Potenzial nimmt ab. Das ist ein Teufelskreis. Der Zeitpunkt für die Kostenüberwälzung vom Kanton auf die Gemeinde ist sowieso nicht abgebracht, weil der Kanton im Moment finanziell gut dasteht und somit eine gute Gelegenheit hat, bessere Lösungen zu finden. Darum würde ich den Vorschlag von der Finanzkommission unterstützen.
Besten Dank, Frau Landrätin Walker. Wird das Wort zum Eintreten noch verlangt? Das Wort geht an Landrat Andreas Bilger-Seedorf.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich möchte als ehemaliger langjähriger Kommunalpolitiker der Gemeinde noch ein kurzes Wort widmen. Mein Banknachbar hat zwar gesagt, ich soll nicht zu fest jammern, sonst würde er auch noch reden. Also wir haben da teilweise verschiedene Ansichten. Aber ich meine, es ist wichtig, dass auch Gemeinden dürfen mindestens indirekt zur Sache äußern. Wir sind sehr viele ehemalige Kommunalpolitiker und wenn ich auf die Regierungsbank schaue, hocken vier ehemalige Gemeindepräsidenten und der Finanzdirektor ist bis vor kurzem noch der Verwalter von der grössten Gemeinde vom Kanton Uri. Also ein gewisses Interesse haben sie auch schon mal gehabt, im Hinblick auf die Interessen der Gemeinden. Ich muss einfach betonen, dass Gemeinden über Jahre dafür gesorgt haben, dass sie attraktiv bleiben und auch attraktiv sind. Es ist so, wir haben gute Finanzsituationen in den meisten Gemeinden. Es sieht ein bisschen anders aus bei den kleinen Gemeinden. Aber für das haben wir auch gearbeitet. Es ist ja so, wir haben attraktive Steuern, aber die haben wir nicht, weil wir einfach irgendwie gottgegeben Geld eingenommen haben, sondern wir haben dafür gesorgt. Wir haben Projekte zurückgestellt. Wir sind zum Teil im Personal sehr restriktiv gewesen und das hat dazu geführt, dass wir zum Teil auch die Steuern haben können senken und attraktiv sind. Die Attraktivität wird aber auch belohnt, indem wir Leute haben, die bei uns wohnen bleiben. Wir haben ein riesiges Pendlerheer, wo jeden Tag ausreist aus dem Kanton Uri und am Abend wieder zurückkommt. Und zu dem Pendlerheer und zu diesen Leuten müssen wir schauen. Es ist eine Tatsache, dass wir in der Steuerkonkurrenz mit den benachbarten Kantonen stehen. Und wenn wir dort am Rädli drehen und insbesondere auch am Rädli von den Steuern der Gemeinden, dann kann das gefährlich werden. Wir müssen attraktiv bleiben für die Bevölkerung und auch für die Arbeitsplätze, wo wir viel dafür tun, in den Gemeinden raus. Und darum tue ich appellieren an den Regierungsrat und insbesondere die zahlreichen ehemaligen Gemeindebehördenmitglieder, die da vorne sitzen, dass man das Gespräch eben sucht, vernünftige Lösungen findet, aber die Attraktivität der Gemeinden auch aufrechterhaltet und nicht dafür sorgt, dass wir nachher noch weiter entvölkert werden, insbesondere in den kleineren Gemeinden, aber auch da unten im Talboden. Vielen Dank.
Danke. Das Wort ist offen zum Eintreten. Es wird aus dem Rat nicht mehr verlangt und geht an Regierungsrat und Finanzdirektor Janit.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich glaube, wir teilen die Gemeinsamkeit, wenn wir sagen, wir müssen attraktiv bleiben auf Gemeindesebene, aber auch auf Kantonsebene. Ich verstehe auf der sachlichen Ebene das Unverständnis der Gemeinden über einen Prozess, der zum Wirkungsbericht und deren Erstellung geführt hat. Ich habe mich bei den Gemeinden an einer Informationsveranstaltung am 25. Oktober auch entschuldigt und gesagt, dass wir genau den Teil, wo wir Gemeinden befragt haben im vergangenen Jahr, anders machen müssen. Nämlich das Problem liegt dort in der Vernehmlassung. Man hat dort einen Fragebogen ausgestellt und ich bin bis kurz vor Schluss in dem ganzen Prozess auf Gemeindeseite gewesen. Und ich will da gleich auch noch eins betonen, die Gemeinden haben sich können äussern. Es sind aber 7 von 20 Gemeinden, die gar nichts dazu gesagt haben. Und alle Gemeinden haben sich am Frageblock 5 haben sie keine Stellung genommen. Also einfach so viel zur Mitwirkung. Der Fahrplan für einen Wirkungsbericht ist aber eng. Das Problem ist, dass die Gemeindekennzahlen erst im Mai vorliegen. Und der Wirkungsbericht muss im November in Landrat. Das heisst, man hat ungefähr etwa 3 Monate, das ist noch Sommerferien dazwischen, um den Wirkungsbericht zu erstellen und allfällige Massnahmen zu diskutieren. Ich habe der Gemeinde an dieser Informationsveranstaltung auch gesagt, auch das müssen wir anschauen, dass wir allenfalls den Wirkungsbericht, also die Geschichtsschreibung mit den Massnahmen, dann koppeln. Aber letztendlich hat der Regierungsrat einen Auftrag, im Rahmen des Wirkungsberichts Massnahmen vorzuschlagen und die auf einen politischen Weg zu schicken. So sind die Massnahmen, die wir vorgeschlagen haben, dann auch Massnahmen, die noch einen politischen Weg vor sich haben. Es geht um die Verteilung der Mittel und da wird mit Härtebandagen gekämpft. Ich habe mir gewünscht, dass wir mit den Gemeinden teilweise ein bisschen sachlichere Diskussionen haben können führen. Ich bin aber überzeugt, nach der Diskussion in der landrätlichen Finanzkommission, dass da der Landrat ein bisschen besonnener ans Werk wird gehen. Jetzt aber gleich noch ein paar Fakten zu dem Finanzausgleich. Wieso kommen die Massnahmen? Wo man im 2007 der NFA, also das Gesetz über den FILAG, verabschiedet hat, ist nie die Idee gewesen, arme Gemeinden reicher zu machen. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Es ist immer darum gegangen, der Ressourcenunterschied von der ressourcenschwachen und der ressourcenstarken Gemeinden anzugleichen und die Selbstständigkeit der Gemeinden zu wahren. Aber eben nie einfach, um arme Gemeinden reicher zu machen. Im NFA wird viel umverteilt. Sie können das im Bericht innen lesen. Im Gesetz innen steht, dass man die ressourcenschwächste Gemeinde auf ein Ressourcenpotenzial von 85% anheben soll. Fakt ist aber, dass man die schwächste Gemeinde auf rund 97% anheben. Das hat mit den Mechanismen und den Automatismen im NFA zu tun. Also das heisst, wir haben 12% zu hoch anheben. Was auch ganz offensichtlich ist, das Ressourcenpotenzial im Kanton ist über alle Gemeinden um 22% gestiegen. Das trifft nicht für alle Gemeinden bei, das bin ich mir schon auch bewusst. Aber es ist um 22% höher und wir verteilen trotzdem 1,4 Millionen mehr als 2008 im NFA. Ich glaube, Gemeinden haben auch überproportional von der Steuergesetzreform profitieren können. Und das bildet sich auch ab in den Nettovermögen, die die meisten Urner Gemeinden haben. Und wenn Sie jetzt die Zeitung gelesen haben in den letzten Tagen, gibt es ganz viele Gemeinden, die positiverweise, und das freut mich auch, eine Steuersenkung für das 2017 in Aussicht gestellt haben. Dann gibt es aber auch Massnahmen, wie beispielsweise die Streichung der Lasten der Kleinheit, wo Frau Landrätin Leubli ja gesagt hat, dass das genau im 2008 schon das Thema war und dass man das nicht hat sollen machen. Man hätte, und das ist auch richtig so, aber man hat im ersten Wirkungsbericht darauf hingewiesen und in der landrätlichen Debatte hat man gesagt, nein, wir streichen ihn jetzt noch nicht, aber bringen das noch eins in 4 Jahren. Und darum ist das auch in der Massnahmenliste. Ich glaube, das sind verschiedene Fakten, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Und jetzt ist es auch an der Zeit, eben gewisse Sachen wieder ins Lot zu bringen. Glücklicherweise verfügen wir im Kanton Uri über ein hohes Nettovermögen. Aber wie es der Herr Fraktionspräsident gesagt hat, wachsen die Zukunft auf der Einnahmeseite Bäume nicht mehr im Himmel. Und der Regierungsrat ist eigentlich schon lange dran, auch seine Hausaufgaben zu machen und auf der Ausgabenseite, beispielsweise mit dem Massnahmenpaket 2014-16, wo er rund 15 Millionen gespart hat, oder jetzt auch aufs Budget 2017, wo Einsparungen von 1,5 Millionen drin sind. Aber der Regierungsrat wird jetzt sehr wohl auch seine Aufgaben machen. Es ist Aufgabe vom Regierungsrat, ja, sogar den Führungsanspruch voranzuschauen und vor allem auch heikle Themen auf den Tisch zu bringen, wie jetzt beispielsweise das, weil ich glaube, das schlimmste Problem ist, oder sind die Probleme, die nicht auf den Tisch kommen, weil die kann man auch nicht diskutieren. Ich glaube, was passiert, wenn man zu lange zuwartet, sieht man in gewissen Kantonen rund um uns herum, die sind mittlerweile auch in einer Situation, wo es relativ eng wird, und ich glaube, es ist die Aufgabe vom Regierungsrat, frühzeitig dort die Fahnen aufzuheben. Und das war letztendlich auch der Grund gewesen, wieso man den Wirkungsbericht so verabschiedet hat. Ich glaube aber, dass das, was die Finanzkommission als Vorschlag hat und insbesondere aber auch der Auftrag, den sie geben will, dass man mit den Gemeinden wirklich eben die Ungerechtheiten in dem System, das ich vorhin erwähnt habe, also die zu hohe Umverteilung, dass man das anschaut. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Danke vielmals. Wenn das Wort zum Eintreten nicht mehr verlangt wird, alle Fraktionen und der Präsident von der Finanzkommission haben Eintreten beschlossen oder den Antrag für Eintreten gestellt, ist also nicht bestritten und gilt als beschlossen. Wir gehen in die Detailberatung, Bericht und Antrag vom Regierungsrat an den Landrat zum Wirkungsbericht vom Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton Uri und den Urner Gemeinden 2012 bis 2015. Wir haben Seite 2, Zusammenfassung. Punkt 1, Ausgangslage, Inhalt und allgemeines finanzielles Umfeld, Seite 9 bis 12. Punkt 2, Finanz- und Lastenausgleich 2008 bis 2015. Seite 12 bis 25. Punkt 3, Gemeindefinanzkennzahlen 2005 bis 2012. Seite 25 bis 35. Punkt Punkt 4, Umfrage zum Finanz- und Lastenausgleich 2008 bis 2015, Seite 35 bis 44. 5, Vollzug, Ziel und Wirkung vom Finanz- und Lastenausgleich, Seite 44 bis 53. Punkt 6, Umsetzungen und Pendenzen aus dem Wirkungsbericht 2012, Seite 53 bis 59. Frau Landrätin Giesler, Sie haben das Wort.
Und zwar habe ich eine Frage auf Seite 54 unter Antrag von der Bildungs- und Kulturdirektion BKD. Der Bericht vom Regierungsrat zeigt dazu kein Berechnungsbeispiel von den finanziellen Auswirkungen beim Vorgehen auf, wenn zur allgemeinen Vereinfachung der Schülerpauschale nur noch die Allgemeinteilung angepasst wird. Kann etwas zu den finanziellen Auswirkungen gesagt werden?
Danke vielmals, Herr Landemann und Bildungs- und Kulturdirektor. Ja. Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Bildung haben wir sicher das Ziel, qualitativ hochwertiges Bildungssystem im Kanton Uri anzubieten, selbstverständlich auf Uri spezifisch. Wenn ich die Finanzen jetzt anschaue, tun wir für die Volksschule jetzt rund 54 Millionen Gelder dort investieren. Und mit ungefähr etwa 18 Millionen mit Schülerpauschalen an den Gemeinden da zurückfließen. Und jetzt ist es so, wir haben das im 2008 mit der Einführung von der NFA aber auch die Schülerpauschalen ins Leben gerufen. Da haben wir jetzt auch festgestellt, dass die Steuerungselemente, die wir früher natürlich mit unserem Inspektorat hatten, nicht mehr gleich zur Verfügung haben. Dass es sehr häufig erst verzögert festgestellt wird, dass man irgendwo vielleicht in den Gemeinden aus, in den Schulen, eine grosszügige Art dann vielleicht einen Tag gelegt hat. Also haben wir gesagt, wir wollen die Kostenentwicklung der Volksschule einmal genauer anschauen. Wir haben festgestellt, dass wirklich die Kostenentwicklung in den letzten Jahren halt wirklich zugenommen hat und damit natürlich dann auch der Index, der Kostenindex immer höher geworden ist und der Kostenindex ist dann auch massgebend, dass die Schülerpauschale muss erhöht werden. Dann ist das natürlich mit verschiedenen Möglichkeiten einiges genauer unter die Lupe genommen worden und wir gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, dass man würde ab dem 01.01.2019 die Kosten, die man jetzt hat in der Bildung, stabilisieren mit dem Vorgehen, dass man nur noch Teuerung ausgleichen und alle anderen Elemente, die in den Gemeinden aussen selber ausgelöst werden, wir vom Kanton nicht auch zusätzlich vergütet haben. Du hast ein Beispiel machen. Wenn jetzt in einer grossen Gemeinde eine neue Klasse eröffnet wird, kostet das ungefähr auf der Oberstufe 300'000 Franken. Und weil das 300'000 Franken kostet, heisst das, dann wird sicher auch der Pauschalbetrag aufgehen, der Index wird sich erhöht haben und jede andere Gemeinde kann aufgrund von einer grossen Gemeinde, die eine neue Klasse eröffnet hat, ebenfalls erwarten, dass sie ein bisschen mehr Geld bekommt. Nicht ganz gut gesteuert. Also heisst das, wir möchten gerne die Kosten, die wir jetzt haben, einfrieren und nur noch mit der Teuerung arbeiten. Ich nehme jetzt zwei Beispiele, dass man vielleicht sieht, was jetzt gerade so in der Pipeline ist. Wir haben zum Beispiel einen Antrag vom LUR, dass man für Klassenlehrpersonen eine zweite Entlastungslektion zur Verfügung stellen können. Würde ungefähr etwa zwischen 800 bis 900'000 Franken auslösen, wenn jetzt das der Erziehungsrat würde so entscheiden. Also heisst das, wir würden das dem Regierungsrat zum weiteren Entscheid, also wir vom Erziehungsrat zum weiteren Entscheid weitergeben. Wenn der Regierungsrat das Gefühl hat, auch das ist in der Ordnung, wird das im Budgetprozess erscheinen und der Landrat wird ja dann nachher sagen, jawohl, wir sind einverstanden. Und wenn natürlich dann die 900 oder 800'000 Franken dann wirklich reingenommen werden, würde das ja heissen, dass jede Gemeinde dann ebenfalls wieder mehr Schülerpauschalen ausgelöst bekommt. Oder ein zweites Beispiel, wenn wir jetzt plötzlich sagen, wir haben im Landrat einen Vorstoss, wo vielleicht Klassengrössen abgesetzt werden sollten. Also das kann in einer grossen Gemeinde natürlich sehr schnell auch heissen, dass es eine neue Abteilung oder zwei neue Abteilungen damit müsste geben. Heisst das vielleicht 300'000 Franken, 600'000 Franken. Mit dem hätten wir eindeutig gewährte Steuerung besser auch via Landrat reinzubringen. Wenn der Landrat dann sagt, jawohl, Klassengrössen sollen abgesetzt werden, dann wird das eine Kostenfolge haben, wo Sie nachher klar auch sagen, wenn wir schon selber entscheiden, werden die Gemeinden draussen eine höhere Schülerpauschale bekommen. Und das möchten wir gerne mit einem Prozess, den wir einläuten möchten, bis 01.01.2019 zum Laufen bringen.
Besten Dank für die Erläuterungen. Wir sind immer noch Seite 53 unter Punkt 6 bis Seite 53 bis 59. Dann Seite 59, Punkt 7 bis Seite 73. Seite 73, Punkt 8, Aufgabenteilung Kanton, Gemeinde, Gemeinden, Ergebnis aus der Überprüfung BAK Basel bis Seite 78. Dann Seite 78, Steuerelemente Landrat für die dritte Wirkungsperiode gemäß FILAG, geht bis Seite 84. Seite 84 bis 93, andere Massnahmen für die dritte Wirkungsperiode 2017 bis 2020. Und kommen dann Seite bis Seite 93. Bevor wir über die Steuerelemente und Massnahmen diskutieren, möchte ich noch zuerst das Beilagenverzeichnis erwähnen. Hat jemand noch eine Frage oder eine Anregung oder eine Bemerkung zu den Beilagen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu 11, Seite 94. Übersicht aller Steuerelemente und Massnahmen, die Tabelle 32. Hier haben wir zwei Anträge. Antrag von der Finanzkommission, dass wir in den folgenden Steuerelementen zustimmen möchten. Steuerelement 1, Steuerelement 2, Steuerelement 5, Beitrag Lastenausgleich, Steuerelement 6, prozentuale Aufteilung vom Lastenausgleich, Steuerelement 7, Höchstbetrag von der Zentrumsleistungen, Steuerelement 8, Aufhebung, Reduktion, befristeter Härteausgleich, Steuerelement 13, Massnahmen, Wirkungsbericht, Zentrumsleistungen. Im folgenden Steuerreglement gemäss Tabelle 32 wird zugestimmt, aber die Massnahme ist erst ab 2018, nicht bereits ab 2017 umzusetzen. Das ist Steuerelement Nummer 12, Landschaftslastenausgleich, Aktualisierung von der Fläche auf den Datensatz 2015. Aktualisierung von der Fläche ab Finanz- und Lastenausgleich 2018. Nein, FILA 2018 gemäss LISAG, Datensatz 2015. Dann die folgenden Steuerungselemente und Massnahmen gemäss Tabelle 32 werden abgelehnt. Steuerelement Nummer 3, BAK Basel, Massnahmen im Themenbereich Pflegekosten. Massnahmen Aufgabenverschiebung von den Pflegekosten zu den Gemeinden. Steuerelement 4, Verhältnis, Ausstattung, Abschöpfung, Massnahmen, Abschöpfung auf 105 Indexpunkte, Ausstattung auf 95 Indexpunkte. Steuerelement Nummer 9, Finanzierungsverhältnis, Ressourcenausgleich, Massnahmen, Finanzierung, Ressourcenausgleich, Kanton 50%, ressourcenstarke Gemeinden 50%. Steuerelement Nummer 10, Bevölkerungslastenausgleich, Lasten von der Kleinheit, Massnahmen, Streichen von der Lasten von der Gleichheit. Steuerelement Nummer 11, Bevölkerungslastenausgleich, Lasten von der Demografie, Alter. Massnahmen, neuen Lastenausgleich, Lasten von der Demografie, Alter nach der Streichung von der Lasten von der Kleinheit. Steuerelement Nummer 14, Massnahmen in Abhängigkeit von der anderen Umsetzungen. Massnahmen, Umsetzung erfolgt zeitgleich mit den Massnahmen 3, 10 und 11. Erhöhung vom Lastengleichsbetrag auf 5 Millionen Franken. Verhältnis vom Bevölkerungslastenausgleich auf 55% erhöhen. Wir kommen zum Schluss, zum Antrag. Wir haben Seite 96 der Antrag, gestützt auf den Wirkungsbericht 2016, beantragt der Regierungsrat dem Landrat, den folgenden Beschluss zu fassen. Und da haben wir ja einen Minderheitsantrag von der Finanzkommission. Der Landrat Christian Arnold, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will nur kurz zu dem Minderheitsantrag noch zwei, drei Sachen sagen. Es ist ja vermutlich kein Geheimnis mehr, dass es eigentlich von unserer Seite herkommt, der Minderheitsantrag ablehnend zur Kenntnis nehmen. Und zwar ist das einfach, um kurz zusammenzufassen, das sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist faktisch, ist, wie es eigentlich Frau Landrätin Leibli gesagt hat, in dem Bericht, der Bericht ist wohl gut aufgearbeitet, entspricht in dem Sinn eigentlich, wenn man es so sagen will, den Rahmenbedingungen. Aber das Problem ist auch, respektive, was eigentlich auch drin muss sein, in den Berichten sind auch die Massnahmen. Und die Massnahmen letztendlich, die Stossrichtung, wie sie die Regierung eigentlich klar formuliert hat, unter dem Ziel, die 7 bis 8 Millionen zu sparen, also respektive die Kostenverlagerung zu machen, das entspricht ganz klar nicht in dem Sinn. Und darum, das ist ein Grund, wieso, was man gesagt hat, der Bericht muss ablehnen, zur Kenntnis genommen werden. Und der zweite Punkt, der ist bis jetzt noch etwas zu wenig zur Sprache gekommen. Unter anderem ist es eben auch so, dass insbesondere die Zentrumslastengeschichte, das ist eigentlich schon vor 4 Jahren das Thema gewesen. Vor 4 Jahren hat man dort schon teilweise von der Gemeinde her interveniert und hat gesagt, also man soll eine andere Lesung geben. An dem ist man in dem Sinn nicht nachgekommen. Also man ist teilweise nachgekommen. Man tut es jetzt eigentlich begründen mit der, man denkt, das Problem lesen mit der Motion Selin Huber oder respektive das, was überwiesen worden ist. Mit dem denkt man das Problem lesen. Ich persönlich bezweifle ein bisschen respektive, es kommt mir ein bisschen so vor, dass man es einfach versucht, auf die lange Bank zu schieben. Das ist ebenfalls ein Thema, das nicht klar geregelt, respektive nicht abgehandelt worden ist. Unter dem Hintergrund ist es für uns eigentlich klar, dass man den Minderheitsantrag respektive, dass man den Bericht muss ablehnen muss. Und ich betone noch einmal, es ist überhaupt nicht die Meinung, dass man, so wie es jetzt eigentlich das Ziel von Seite der Regierung formuliert ist, man mit dem Ziel eigentlich 7 bis 8 Millionen zu sparen, sind wir ganz klar anderer Meinung. Wir haben zu diesem Thema heute Morgen die Vorstellung eingereicht und solange sich dort nicht bewegen tut, sind wir schlicht und einfach nicht bereit, dass man die Diskussionen mit den Gemeinden zusammen führen, nur um da irgendeinen Ort die Kosten zu verlagern, aber letztendlich der Steuerzahler, schlussendlich wird es der Steuerzahler zahlen. Das nur zu dem Thema. Ich bitte Sie, den Antrag, den Minderheitsantrag, den Bericht ablehnend zur Kenntnis nicht zu unterstützen. Danke.
Sind weitere Wortmeldungen? Herr Finanzdirektor Janetzi, ein Wort.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich bedauere natürlich die Haltung von der SVP, aber ich will nur etwas sagen wegen dem Zentrumslastenausgleich. Das ist eine ausschließliche Gemeindesache. Das ist auch ein Topf, der von den Gemeinden gespeisen wird und nur Gemeinden überkommen. In der Beilage 1 ist dort auch nachher der Bericht vom Gemeindeverband drin, der das angeschaut hat. Also zu den Zentrumslasten hat die Regierung gar nicht, oder sagt die Regierung gar nichts dazu. Das ist noch ganz wichtig. Und im Zusammenhang, die Verbindung mit der Motion Selin Huber, da geht es einzig darum, zu schauen, ob in Zukunft der Zentrumslastenausgleich nicht andersweitig könnte sichergestellt werden. Aber einfach wollte noch festhalten, der Zentrumslastenausgleich ist eine Gemeindesache.
Besten Dank. Wir kommen zur Abstimmung von Ziffer 1. Wir haben zwei Anträge. Wir haben den Antrag von der Finanzkommission und den Minderheitsantrag. Wer den Wirkungsbericht 2016 ohne Wertung will zur Kenntnis nehmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bestätigen. Wer der Wirkungsbericht 2016 ablehnend will zur Kenntnis nehmen, soll das bitte mit der Nein-Taste bestätigen und für Enthaltungen drücken Sie Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 41 Ja zu 17 Nein bei einer Enthaltung der Wirkungsbericht ohne Wertung zur Kenntnis genommen. Wir kommen zur Abstimmung von Ziffer 2. Wir haben den Vorschlag von der Finanzkommission und den Vorschlag von der Regierung. Werden noch weitere Vorschläge gemacht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lautet der Antrag so: Wer im Antrag von der Finanzkommission, so wie wir ihn in der Detailberatung auch gesehen haben, will zustimmen, gemäss Tabelle 32, wer dem Antrag von der Finanzkommission will zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer der Antrag vom Regierungsrat will zustimmen, soll das mit der Minus-Taste bestätigen. Bei Enthaltungen drücken Sie 0-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen und Sie haben auch hier einstimmig mit 59 Ja im Antrag von der Finanzkommission zugestimmt. Ich hätte noch eine Bemerkung zu den Ordnern. Wenn Sie die Ordner auf dem Pult lassen, wird der Herr Landweibel die im Anschluss an die Session einsammeln. Ich darf Sie bitten, wir wollen weitergehen in unserer Geschäftsliste und kommen zum nächsten Traktandum, schriftliche jährliche Berichterstattung von der Kommission. Wir haben den Bericht von der Interparlamentarischen Fachschulkommission von der Hochschule Luzern. Wem darf ich hier das Wort geben? Frau Landrätin Giesler, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Als Mitglied von der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission IFHK von der Hochschule Luzern übernehme ich das Votum für alle Fraktionen. Neben mir gehört der Kommission seit dem 8. August 2016 Nils Landrätin Nina Marti als zweite Vertreterin vom Kanton Uri an. Sie lässt der Toni Epp ab. Auch in diesem Jahr hat in der ersten Jahreshälfte Kommissionsmitglieder von der IHFK in zwei Delegationen das Rektorat von der Hochschule Luzern und die fünf Departemente Technik und Architektur, Wirtschaft, soziale Arbeit, Design und Kunst sowie Musik besucht. Aus dem erstellten Bericht möchte ich ein paar Punkte speziell hervorheben. Die Hochschule Luzern ist mit über 6'000 Studierenden in der Ausbildung und mit über 4'400 in der Weiterbildung der grösste Player in der Zentralschweizer Bildungslandschaft. Für das Jahr 2015 ist ein Verlust von 2,6 Millionen Franken budgetiert worden. Letztendlich konnte ein Gewinn von 1,5 Millionen Franken ausgewiesen werden. Der positive Abschluss ist hauptsächlich im konsequenten Kostenmanagement begründet, wo zu tieferen Kosten pro Studierenden und pro Studierende geführt hat. Die Hochschule Luzern weist im nationalen Vergleich zu anderen Fachhochschulen die tiefsten Gemeinkosten auf. Bei den Kosten pro Studierende liegt die Hochschule Luzern aktuell 13% unter dem schweizerischen Mittel von allen Fachhochschulen. Als einzige Hochschule von der Schweiz und von Deutschland hat die Hochschule Luzern die Auszeichnung 5 Sterne gemäss dem EFQM-Exzellenzmodell, einem Unternehmensmodell, das eine ganzheitliche Sicht auf die Organisation ermöglicht und die Qualität fördert, überkommen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Die Mitglieder der IFHK haben beim Besuch ein Bild von engagierten Mitarbeitenden bekommen. Die grösste Herausforderung für die Mitarbeitenden sind die Sparvorgaben mit dem Konsolidierungsprogramm vom Kanton Luzern. Ich hoffe, es werden die Lösungen gefunden, die dem Ziel dienen. Und danke allen Mitarbeitenden, vor allem dem Rektor Markus Hodl, für die Arbeit an der Hochschule Luzern.
Besten Dank. Ich möchte den Bericht und die Dokumentation zur Diskussion stellen. Gibt es da Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Es gibt auch hier keinen Antrag. Das heisst, wir nehmen den Bericht zur Kenntnis. Wir kommen zum Traktandum 5, zu den parlamentarischen Vorstössen. Motion Dr. Toni Moser-Bürgle zur Einführung der kantonalen Familienergänzungsleistungen. Herr Landrat Moser, Sie haben das Wort.
Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich danke dem Regierungsrat für seine Antwort auf unsere Motion. Allerdings, und das will ich nicht verhehlen, bin ich von dieser Antwort sehr enttäuscht. Ich habe nicht erwartet, dass der Regierungsrat über den Vorstoß jubelt. Ich habe eigentlich eher eine kritische Haltung erwartet. Aber was mich enttäuscht, ist, dass sich der Regierungsrat in seiner Antwort überhaupt nicht mit dem Instrument der Familienergänzungsleistungen auseinandersetzt. Er führt einzig für dessen Ablehnung finanzielle Aspekte ins Feld. Dabei haben bereits 4 Kantone solche Familienergänzungsleistungen eingeführt und es gibt meines Wissens bereits aus 2 Kantonen, nämlich aus der Watt und aus Solothurn, auch erste Evaluationsberichte. Über die, und das wäre eigentlich interessant gewesen, findet sich in der regierungsrätlichen Antwort kein Wort. Leider. Ich finde es auch, wenn Sie mir jetzt die Bemerkung auch noch erlauben, zu Anfang, sehr bemerkenswert, dass entgegen zum Teil Bemerkungen oder Beurteilungen im Laufe des heutigen Morgen, dass der Regierungsrat die Situation von Kanton und Gemeinden mit als aktuell angespannte finanzielle Situation bezeichnet. Nachdem sowohl Kanton als auch Gemeinde in den letzten Jahren schöne Gewinn gemacht haben und mit einem finanziell guten Polster dastehen. Da würde es mich dann schon mal interessieren, mit welchen Worten Kanton denn eine wirklich finanziell düstere Situation beschrieben wird. Meine Damen und Herren Regierungsräte, blasen Sie doch nicht immer reflexartig ins gleiche Horn. Es glaubt Ihnen sonst niemand mehr. So, jetzt zur eigentlichen Diskussion und Inhalt von dieser Motion. Ich möchte keineswegs die bisherigen Bemühungen vom Kanton zur Besserstellung von Familien mit tiefem Einkommen kleinreden. Der Regierungsrat hat sie in seiner Antwort erwähnt. Die Massnahmen sind wichtig und richtig, aber sie langen einfach nicht aus. Es gibt trotzdem auch im Kanton Uri eine Familie, vor allem sind es alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern, die trotz einer Arbeitstätigkeit auf Leistungen von der wirtschaftlichen Sozialhilfe angewiesen sind. Ich möchte noch einmal darlegen, weshalb ich weiterhin für eine Überweisung von dieser Motion eintrete. Mit den Familienergänzungsleistungen sollen Familien, in denen die Eltern einer Berufstätigkeit nachgehen, aber trotzdem für das Überleben ein kleines und zu kleines Arbeitseinkommen erwirtschaftet, besser gestellt werden. Es soll also der Familienarmut effektiv begegnet werden. Es kann nicht die Aufgabe der Sozialhilfe sein, ein strukturelles Armutsrisiko auffangen, wie das in der Working Poor Familie der Fall ist. Familienergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfe, sondern ein sozialpolitisches Instrument mit klaren Vorteilen. Erstens, sie vergrößern den finanziellen Spielraum von armutbetroffenen Familien. Das schafft mehr Unabhängigkeit in der betroffenen Familie. Sie müssen nicht wegen jeder kleinen, unvorhergesehenen Rechnung zum Sozialamt laufen und darauf hoffen, dass die Auslage übernommen wird. Das schafft mehr Kompetenzen, das Leben allein und ohne Sozialamt zu meistern, vor allem auch für die Zeit, wo dann die Familienergänzungsleistungen auslaufen. Zweitens, Familienergänzungsleistungen sind nicht rückerstattungspflichtig. Die wirtschaftliche Sozialhilfe muss gemäss Artikel 34 vom Sozialhilfegesetz zurückerstattet werden. Familien, die ihre wirtschaftliche Basis verbessern, sich von der Sozialhilfe ablösen können, haben oft eine erhebliche Schuldenlast gegenüber der öffentlichen Hand. Familienergänzungsleistungen wirken dieser von mir aus gesehen kontraproduktiven Verschuldung entgegen. Drittens. Der Gang zum Sozialamt ist für viele Menschen, vor allem im kleinräumigen Strukturen, wie sie halt leider in dem Kanton sind, schwierig und problematisch. Denn die Betroffenen müssen immer damit rechnen, dass ihre Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Sozialhilfe bekannt wird. Das ist nicht immer eine einfache Situation in einer kleinen Gemeinde, wo jede kennt. Und viertens, es gibt ja bereits, ich habe es vorher schon angetönt, Erfahrungen mit diesen Familienergänzungsleistungen. So hat eine Analyse von den ersten 3 Jahren im Kanton Solothurn, publiziert 2014, zeigt, dass 70% von den Empfängerinnen und Empfängern von Familienergänzungsleistungen sehen, dass ihre finanzielle Situation sich deutlich bessert hat. Es haben weniger Menschen müssen auf eine notwendige ärztliche oder zahnärztliche Behandlung aus finanziellen Gründen verzichten. Die Erziehungsverantwortlichen von Familien, die Ergänzungsleistungen bekommen haben, haben sich als weniger deprimiert und ängstlich erlebt. Das mag vielen nicht wichtig erscheinen, ist aber ganz zentral für Menschen, die in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind, dass sie auch optimistisch in die Zukunft schauen und früher oder später den Sprung aus der Sozialhilfe beispielsweise schaffen. Das erlebe ich immer wieder in meiner praktischen Tätigkeit. Auch in der Watt hat man die Familienergänzungsleistung diskutiert und hat sie eingeführt. Man hat dann auch einen Evaluationsbericht erstellt und man hat gesehen, dass die Familien mit der Familienergänzungsleistungen eindeutig weniger in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Man hat den alltäglichen Stress für die Betroffenen können vermindern und vor allem ist für sie wichtig gewesen, dass der etwa die auch belastende Gang aufs Sozialamt damit wegfällt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in einer Welt, wo die strukturelle Armut immer mehr Familien trotz Berufstätigkeit der Eltern in finanziell prekäre Situation abrutschen lässt, also immer mehr Familien im Working-Poor-Bereich kommen, braucht es etwas, das dieser Entwicklung eine Lösung entgegenstellt. Immer mehr Menschen als Beigänger aufs Sozialamt schicken, ist keine zukunftsfähige Lösung aus meiner Sicht. Da zeigen Familienergänzungsleistungen, auch wenn sie durchaus verbesserungsbedürftig sind, wie auch die Auswertungen in der Watt und in Solothurn zeigen, ist doch ein Instrument, diesen Familien wirkungsvoll zu helfen. Ich denke, der Kanton Uri sollte den Schritt in die Ergänzungsleistungen wagen, denn so kaum schlecht stehen jetzt die Finanzen auch nicht. Danke für Ihre Unterstützung.
Besten Dank. Das Wort geht weiter an Landrat Flavio Giesler.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die CVP-Fraktion hat an der Fraktionssitzung einstimmig beschlossen, dass man dagegen ist, die Motion zu überweisen. Wir haben da verschiedene Gründe gehört in der Fraktionssitzung. Es sind vor allem 3 wichtige Gründe. Weniger wichtig ist bis der finanzielle Aspekt, der in der Regierung hervorstricht, sondern wir haben ganz andere Gründe. Ich will kurz darauf eingehen, weil im Bericht nicht so auf diese Thematik eingegangen wird. Der erste Grund ist eigentlich das Sozialsystem, wie es heute besteht, zur Unterstützung der Familie. Wir haben ja da erstens Kinderzulagen. Da können alle Familien davon profitieren. Wir haben als zweites Prämienverbilligung. Das ist ein rechter Teil der Familien, aber nicht mehr alle, die profitieren können. Und wir haben als drittes nachher die Sozialhilfe, die die dritte Stufe ist, die das Auffangbecken ist für diejenigen, die die ganzen anderen Unterstützungen nicht längen und unter dem Existenzminimum sind. Und genau dort möchte ich ansetzen. Ich denke, bei den Familienergänzungsleistungen, wenn man das einführen würde, würde das eigentlich dazu führen, dass vor allem in erster Linie die Sozialhilfe Weg würde fallen für die Familien. Und gerade dort finden wir, dass das extrem wichtig ist. Gerade auch dank der professionalisierten Sozialdienste werden die Familien sehr gut betreut. Und ich finde, man darf eigentlich auch in den Gang zum Sozialamt nicht so verteufeln, weil man sieht es in der Praxis, die Familien werden nicht nur finanziell von der Sozialhilfe unterstützt, sondern sie werden auch persönlich unterstützt. Man schaut, dass sie wieder ins Arbeitsleben teilweise zurückfinden können. Sie werden auch andererseits beraten in der Erziehung mit den Kindern und so weiter. Und ich erlebe es zumindest in der Praxis auch so, dass das auch von Seiten der Familien recht geschätzt wird. Klar, der Gang zuerst zur Sozialhilfe ist schwer, aber nachher erlebt man die Zusammenarbeit auch größtenteils sehr als positiv. Und gerade das ist eigentlich ein wichtiger Grund, warum wir gegen die Familienergänzungsleistungen sind, weil die würden zu einem Gießkannenprinzip führen, wo man die Gelder dort auszahlen, ohne die Familie weiter zu betreiben. Und wir möchten das so beibehalten, dass die weiterhin auch dort begleitet werden auf persönlicher Ebene und nicht nur finanziell unterstützt werden. Der zweite wichtige Grund, den wir gehabt haben, sind einfach schlicht die Anreize, die wir dort schaffen, mit diesen Familienergänzungsleistungen, beziehungsweise man nimmt einfach gänzlich den Anreiz weg, dass man selber einen Erwerb dort nachgeht. Und wir meinen, das ist nicht ein guter Anreiz, den wir dort schaffen. Und das Dritte, und das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt, ist halt schlicht eigentlich die Verhältnismäßigkeit. Oder? Wir sehen es im Bericht, es sind 20 von 2356 Familien im Kanton Uri, die Sozialhilfe beziehen aktuell. Es sind 29 von 200 Alleinerziehende mit Kind, die davon profitieren. Insgesamt kommen wir so auf, sage ich, 59 Fälle, die jetzt von dem könnten profitieren, beziehungsweise die zu den Familienergänzungsleistungen kämen. Und das steht einfach in keinem Verhältnis zum Verwaltungsapparat, wo man müsste aufbauen, um die Familienergänzungsleistungen auszahlen, beziehungsweise die ganzen Sachen zu überprüfen und anzuschauen und so weiter. Und da komme ich ja gerade noch zum System Solothurn, das erwähnt worden ist. Das geht jetzt zum Beispiel dort bis 6 Jahre, bis die Kinder 6-jährig sind. Und das wäre dann also wirklich also gar nicht anzustreben, so ein System, weil dann schauen wir das Ganze einfach zweimal an. Man muss zweimal alles überprüfen. Zuerst bis die Kinder 6-jährig sind, kommt die Familienergänzungsleistung, und dann kommt wieder der Sozialdienst zum Zug. Das möchte noch viel weniger Sinn, meinen wir. Und schlussendlich ist auch dazu zu sagen, man hat es ja gesehen in anderen Kantonen, wie Luzern, wo es zum Beispiel eine Volksabstimmung gegeben hat, ist es nicht erstaunlich, dass das so hoch abgelehnt worden ist. Es sind dort genau die gleichen Gründe gebracht worden. Es sind genau die Gründe gekommen. Es ist nicht verhältnismässig, das grosse Verwaltungsaufwand und so weiter. Und das ist im Kanton Uri noch viel extremer als in so einem grossen Kanton. Und darum bittet mir als CVP-Fraktion, die Motion abzulehnen. Wir haben das wirklich einstimmig so beschlossen aus diesen Gründen.
Besten Dank. Herr Landrat Giesler, wird das Wort aus dem Rat weiterverlangt? Frau Landrätin Gamma, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. An der Fraktionssitzung vom 7. November hat die FDP-Fraktion die Motion vom Landrat Toni Moser diskutiert. Die FDP-Fraktion teilt die Meinung vom Regierungsrat, dass im Kanton Uri mit den verschiedenen Massnahmen wie Alimentenbevorschussung, Verbilligung der Krankenkassenprämien sowie wirtschaftliche Sozialhilfe genügend Massnahmen vorhanden sind, um einkommensschwache Familien zu unterstützen. Aus dieser Überlegung heraus wird die FDP-Fraktion die Motion vom Landrat Toni Moser für niederheblich erklären. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke Ihnen. Wird das Wort weiterverlangt? Ja, der Herr Landrat Toni Moser, Sie haben noch einmal das Wort.
Frau Präsidentin, danke vielmals. Ich erlaube mir da ganz kurz zu den Argumenten vom Landratskollegen Flavio Giesler eine Replik zu machen. Einerseits hat er berechtigterweise darauf zurückgekehrt, ich habe das auch gesagt, der Kanton Uri macht schon etwas. Aber leider, Landrat Giesler, ich weiss, es langt nicht für einige Familien. Darum braucht es noch etwas zusätzlich. Und jetzt wollte ich noch mal etwas sagen. Sie haben das eigentlich irgendwie noch nicht gar nicht verstanden. Die Familienergänzungsleistungen sind für Personen, die etwas bereits arbeiten. und es in diesen Bestimmungen, damit man überhaupt die Familienergänzungsleistungen kann beziehen kann, dass es zum Beispiel ein Instrument hat, da muss man zum Beispiel Voraussetzungen definieren, ab wann kommt man die überhaupt über. Und das ist immer definiert, dass die Leute an einer bestimmten Tätigkeit nachgehen, in einem bestimmten Ausmaß. Und wenn man zum Beispiel die Analysen in Solothurn anschauen, dann sind das zum Beispiel dort sehr viele leiterziehende Frauen, übrigens in recht gut differenzierten Berufen, wo einfach, weil sie nicht mehr arbeiten können, nicht in der Lage sind, für ihre Familie genug zu wirtschaften. Das ist die Tatsache. Und einen falschen Anreiz setzt man da in dem Sinn nicht. Genau, man macht ja, indem man die Bedingungen für die Familienergänzungsleistungen definiert. Und da kann man von den anderen Kantonen lernen, Herr Landrat Gysser, da gebe ich Ihnen recht. Der Verwaltungsaufwand zum Beispiel in Solothurn ist zu hoch. Gib ich Ihnen recht, aber kann man einfacher machen, die sind ja auch dran. In der Verwaltung ist es offenbar einfacher gemacht. Der falsche Anreiz, den glaube ich auch nicht. Sie haben auch recht mit der Ausgestaltung. Also zum Beispiel hat man gesehen, bei Kind nur bis 6 Jahren, das bringt nichts. Dann fallen die Familie wieder in die Sozialhilfe zurück. Aber das ist eine Sache von der Ausgestaltung. Und da könnten wir, da hätten wir in der Hand, das ausgestalten. Wie ich gesagt habe, es sind ist eine strukturelle Armut, die wir da bekämpfen. Und das ist auf Tour nicht mit Sozialhilfe zu bewerkstelligen. Da führt Leute, schickt man da aufs Sozialamt, die eigentlich das nicht müssten. Weil sie einfach nicht können im entsprechenden Umfang arbeiten, obwohl sie das könnten von ihrer Ausbildung her und möglich sind. Und die Leute, eigentlich sind wir doch ehrlich, die brauchen gar keine Betreuung. Die haben einfach ein Loch in der Kasse. Danke.
Ja, besten Dank für die Ergänzungen. Das Wort wird noch von der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektorin, Frau Regierungsrätin Bär, verlangt.
Ja, Frau Landratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich danke Ihnen bestens für die Beratung von diesem Vorstoss. Ich habe auch Verständnis für die verschiedenen Anliegen, für die verschiedenen Voten. Ich bin aber überzeugt, dass wir im Kanton Uri intensiv müssen schauen, dass wir die guten Strukturen, die wir haben, dass wir die auch pflegen können und damit ein gutes Netz zur Verfügung stellen können. Ich glaube, mit unseren Massnahmen, die wir haben, in Bezug auf die steuerlichen Situationen, auf die Steuerabzüge, die individuelle Prämienverbilligung, dann die wirtschaftliche Sozialhilfe, die Hilfe bei den Alimentenbevorschussungen, bei den Inkasso, dass man das wirklich gut pflegen und damit auch die Unterstützung gibt für unsere Leute, die in so eine Situation hineingeraten. Ich bin überzeugt, aufgrund von unseren kleinen Strukturen, dass eben gerade die Unterstützung durch den Sozialdienst, durch den regionalen Sozialdienst, ganz wesentlich ist, um diesen Familien, um diesen Alleinerziehenden auch Unterstützung und Hilfe zu geben, dass sie ihre Situation können verbessern, können optimieren. Ebenfalls sind wir ja einer von diesen Kantonen, die auch die Kinderbetreuung nicht limitieren, also auch dort. Wir stellen verschiedene Massnahmen zur Verfügung. Ich glaube, es ist richtig, wenn wir auf diesem Weg weitergehen und damit dafür sorgen, dass wir auch für Familien und für Alleinerziehende, die finanziell schwach gestellt sind, dass wir dort gute Strukturen anbieten können. Und ich danke Ihnen, wenn Sie die Motionen so unterstützen, wie es der Regierungsrat beantragt hat.
Besten Dank. Ich komme zur Abstimmung. Der Motionär beantragt, die Motion erheblich zu erklären. Die Regierung sagt, die Motion soll nicht erheblich erklärt werden. Wer also im Antrag vom Motionär will folgen, die Motion erheblich zu erklären, bestätige das mit der Plus-Taste. Wer im Antrag von der Regierung folgt, die Motion nicht erheblich erklären, soll das mit der Minustaste bestätigen. 0 drücken Sie bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 9 Stimmen gegen 49 die Motion nicht erheblich erklärt. Wir kommen zum 5.2 Postulat Claudia Schuller-Seedorf zu Risiken und Chancen von einem kleinen Kanton. Frau Landrätin Schuller, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich beantrage die Diskussion.
Der Antrag auf Diskussion ist gestellt. Wer den Antrag unterstützen möchte, tut das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus, 0 für Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen und Sie haben mit 55 Ja, 57 Ja, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme der Diskussion stattgegeben. Frau Postulantin, Sie haben es.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zuerst besten Dank an Regierungsrat für die wohlwollende Prüfung vom Postulat. Seit dem Einreichen bin ich bereits in den mehreren Malen von kantonalen Angestellten angesprochen worden. Dabei sind mir Vorkommnisse und Erfahrungen geschildert worden, die mir bestätigen, dass es nötig ist, die Thematik Vetterlwirtschaft und Filz genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt einiges, was diesbezüglich in den letzten Jahren nicht gut gelaufen ist. Und nicht alle Vorkommnisse haben es in die Presse geschafft. Etwas, was mich ganz stark stört, ist die Stellen, insbesondere Kaderstellenbesetzung beim Kanton auf dem Berufungsweg. Kaderstellen sind ohne Ausschreibungen und ohne Transparenz Auswahlverfahren besetzt worden. So sind teilweise Gesellschaften gegründet worden und Abhängigkeiten sind entstanden. Ich sage nicht, dass das überall in der kantonalen Verwaltung regelmässig vorkommt. Aber es hat mehrere solche Besetzungen gegeben und jede einzelne davon ist eine zu viel. Weil man kann das nicht mit der Privatwirtschaft vergleichen. Weil wenn ich zum Beispiel ein Restaurant feiere und uns gut will, die Tochter von einem Kollegen als Köchin einstelle, trage ich persönlich Konsequenzen. Wenn ich die Tochter nämlich nicht kochen kann, mir Gäste vorläuft und ich am Ende des Tages eine leere Kasse habe, dann habe ich den Schaden. Beim Kanton ist es anders. Der finanzielle Schaden, der durch nicht optimale Stellenbesetzungen entsteht, tragen wir alle, wir Urnerinnen und Urner. Wenn man verhindert, dass Stellen durch Vitamin B falsch besetzt werden und dafür der geeignetste Kandidat gewählt wird, dann bin ich mir sicher, kann euch bezüglich Stellen einiges eingespart werden. Der Kanton gewinnt an Effizienz und Qualität wird gesteigert. Der finanzielle ist nur ein Teil des Schadens. Die Abhängigkeit und persönliche Verstrickungen, die durch solche Stellenbesetzungen entstehen können, bringen weitere Schwierigkeiten mit sich und das gilt es zu verhindern. Wie machen wir das? Dafür muss die Regierung zuerst einmal genau anschauen, wie das in den einzelnen Direktionen und Abteilungen gehandhabt wird. Ob genug gemacht wird, um Willkür zu verhindern, ob die Richtlinien vorhanden sind und ob die auch korrekt umgesetzt werden. Und dazu ist der Regierungsrat bereit. Das zweite grosse Anliegen, das mich dazu bewogen hat, das Postulat einzureichen, ist die negative Auswirkung der sozialen Kontrolle in der kantonalen Verwaltung. Bei unserer Kleinheit und Nähe, wo fast jeder kennt und irgendwie verbunden ist, ist es schwierig, Missstände, Ungereimtheiten usw. zu melden. Die müssen auf dem Dienstweg zuerst direkt vorgesetzt gemeldet werden. Was ist jetzt aber, wenn der direkt Vorgesetzte, wenn es der direkt Vorgesetzte betrifft oder dem sein Kollege oder der Chef nicht will unternehmen, weil er seine Karriere nicht gefährden will? Es gibt noch etliche weitere so Beispiele. Das sind aber zwei, zu welchen mir konkrete Vorfälle bekannt sind. Dafür braucht es beim Kanton eine bekannte Stelle, bei denen ein Mitarbeiter Vorfälle geschützt kann melden oder sich beraten lassen, ohne die Treuepflicht zu verletzen und ohne Angst zu haben, seinen Job zu verlieren. Und auch da brauchen wir klare Richtlinien, wie man mit solchen Meldungen vorzugehen hat. Mir ist es ganz wichtig, es geht da nicht darum, eine neue Stelle zu schaffen oder gar eine interne Ermittlungsabteilung oder so aufzubauen. Solche Fälle sind ja nicht an der Tagesordnung. Aber wenn sie vorkommen, muss der Mitarbeiter wissen, wohin er sich wenden kann. Das sind die zwei Hauptanliegen, die mich veranlasst haben, das Postulat einzureichen. Ich bin mir sicher, die meisten Abteilungen arbeiten bezüglich dieser beiden Thematiken gut und leisten vorbildliche Arbeit. Jetzt geht es darum, die zu vereinheitlichen, dass überall die gleich hohen Standards angewendet werden. Ein grosser Schritt in die richtige Richtung machen wir ja nur schon,
indem wir diese Problematik thematisieren, darüber reden und wir uns der Gefahren bewusst werden. Die Personalverantwortlichen müssen dafür sensibilisiert werden und der Regierungsrat muss diesbezüglich eine klare Haltung einnehmen. Auch dafür brauchen wir kein einziges Stellenprozent mehr. Schauen wir doch einst genau an und machen uns bei der Umsetzung von allfälligen Massnahmen unsere Stärke zu nutzen. Wir sind klein, wir sind effizient und lösungsorientiert. Ich bin mir sicher, dass wir so eine gute, effiziente und auch kostenneutrale Massnahmen finden können, um im Kanton eure Korruption, Vetterliwirtschaft und Filz zu verhindern zu können. Jetzt noch ein paar Worte zu der Ombudsstelle. Wir haben im Postulat bewusst darauf verzichtet, eine Ombudsstelle zu fordern. Ich glaube noch nicht, dass die richtige Stelle für die kantonal Angestellte wäre, um Missstände zu melden. Ich bin mir sicher, dass dafür finden wir direktere und effizientere Lösungen. Der Regierungsrat plant ja, eine Ombudsstelle im Sinn von einem Versuchsprojekt zu schaffen. So, wenn ich das mitbekommen habe, hat das Ansinnen in der Vernehmlassung nicht sehr gut abgeschnitten. Zu kostenintensiv, zu aufgeblasen und so weiter ist es zu hören gewesen. Auch hier bin ich der Meinung, dass wir da eine einfachere, eine innovative und kostenneutrale, auch auf eure abgestimmte Lösung werden finden. Ich bitte Sie auch, das Postulat jetzt nicht auf die Ombudsstelle zu reduzieren, wo ja nicht einmal gefordert wird dabei. Weil bei 4 von diesen 5 Punkten im Vorstoss geht es nämlich um andere Themen, die mit einer Ombudsstelle gar nicht gelesen werden können. Ich bin der Überzeugung, dass der Aufwand für die Prüfung von diesen Anliegen sich für eine Kantonüre wird lohnen. Besten Dank für die Unterstützung.
Besten Dank. Wird das Wort noch weiter verlangt? Das Wort geht an Landrat Markus Zurfluh.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die FDP-Fraktion hat sich anlässlich ihrer Fraktionssitzung vom 7. November ausführlich mit dem Postulat Claudia Giesler auseinandergesetzt. Die Diskussionen haben sich stark um die mögliche Schaffung von der so eben neu erwähnten kantonalen Ombudsstelle gedreht. Obwohl ja nur eine von diesen gestellten Fragen auf das Thema ein bisschen zielt, wird in der regierungsrätlichen Antwort im Vergleich dazu schon recht ausführlich darauf eingegangen. Unter Berücksichtigung, dass sich die FDP-Uri bereits in ihrer Vernehmlassungsantwort deutlich von der vorgeschlagenen Ombudsstelle distanziert, haben sich verschiedene Fraktionsmitglieder dann auch klar gegen eine Überweisung von dem Postulat ausgesprochen. Allerdings nicht alle, es hat auch vereinzelte wenige Stimmen gegeben, die durchaus Vorteile und Chancen bei der Schaffung von einer so einer kantonalen Ombudsstelle gesichtet. Dazu müssen dann aber auch keine neue Stelle geschaffen werden, sondern die sich dann anderweitig in die bestehende Verwaltung einzubinden. Mehrfach ist aber auch bemerkt worden, dass eine Ombudsstelle kein Problem würde lösen, sondern auch nur höchstens von möglichen Schwachstellen bei den Führungsstellen in der kantonalen Verwaltung ablenken. Verschiedene Mitglieder von der FDP-Fraktion haben sich aber auch für die Erstellung von einem Bericht ausgesprochen, da die gestellten Fragen durchaus auch von allgemeinem Interesse sein könnten. Es ist bemerkt worden, dass die Fragen auch in einer Interpellation hätten gestellt werden können. Zumindest ist die Hoffnung geäußert worden, dass dafür der Bericht vom Postulat so schlank ausfallen könnte, als wenn es die Antwort zu einer Interpellation wäre. Meine Damen und Herren, die Stimmen innerhalb der FDP-Fraktion für und gegen eine Überweisung von dem Postulat haben sich anlässlich der Fraktionssitzung praktisch die Waage gehalten. Sollte sich heute noch eine Mehrheit für die Überweisung ergeben, dann ist sie für die Beantwortung der gestellten Fragen, nicht für die Schaffung einer Ombudsstelle. Nur, dass das an eins klargestellt und erwähnt ist. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Pascal Blechlinger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Auch die SVP-Fraktion hat sich vor allem an dieser Ombudsstelle gestört und die Aussage ist dann gewesen, dass wir dieses Postulat werden ablehnen, auch wenn die Postulantin da eine Meinung hat, wo wir uns einiges besser könnten einverstanden erklären. Uri, als kleiner Kanton ist angewiesen auf gute und enge Kontakte zwischen Bürgerwirtschaft und kantonaler wie kommunaler Verwaltung. Persönliche Kontakte, kurze Wege und übersichtliche Verhältnisse fördern eine offene und respektvolle Kultur von Mensch zu Mensch. In einer solchen Kultur sucht man das direkte Gespräch mit den Betroffenen. Ich verstehe die Motivation der Postulantin und unterstütze sie in der Ablehnung der Ombudsstelle. Wenn jetzt aber die Regierung eine Ombudsstelle einführen will, so vermittelt sie damit das genau gegenteilige Signal. Eine offene und respektvolle Kultur als Aufgabe von jedem Einzelnen wird so an die Ombudsstelle delegiert. Mit der Auslagerung von Verantwortung und Ansprechmöglichkeiten fördert man auch eine von Bürokratie geprägte Kultur. Vorgesetzte und Mitarbeitende müssen den fairen Umgang selber sicherstellen. Ist das nicht mehr möglich, so schreit das nicht nach einer Ombudsstelle, sondern nach Personalmassnahmen, die eine Kultur von Offenheit und einem gegenseitigen Respekt fördert und nach Führungspersonen, die genau das vorleben und einverlangen. In seiner Empfehlung vergisst der Regierungsrat seine eigenen Argumente im gleichen Zusammenhang von vor 2 Jahren, wo Alex Inderkum die Interpellation im 2014 beantwortet worden ist. Damals hat der Urner Bürger und Staatsangestellte auch ohne Ombudsstelle diverse Möglichkeiten gehabt, ihre Anliegen bezüglich der kantonalen Verwaltung zu deponieren. Damals wäre eine Ombudsstelle nur eine zusätzliche Stelle bzw. ein Auftragsverhältnis gewesen. Die Kosten-Nutzen-Verhältnisse sind sehr fragwürdig gewesen, laut Aussage vom Regierungsrat. Damals hat man nicht abschätzbaren Mehrkosten gerechnet. Die jetzige Antwort vom Regierungsrat scheint mir prägt von dem medialen Misstritt von der Regierung in der jüngsten Vergangenheit. Oder besser gesagt, nicht medialen Misstritt, sondern medialen Aufarbeit von solchen Misstritt. Um ein verlorenes gegangenes Vertrauen in der Bevölkerung aber wiederherzustellen, braucht es keine teure Ombudsstelle und es sollte eigentlich auch keine Mediatoren brauchen. Es braucht Personen mit Fingerspitzengefühl und Intuition für das Problem des Bürgers bzw. der Verwaltungsangestellten. Das vorhergehende Resultat in der Abstimmung hat auch gezeigt, dass das Fingerspitzengefühl auch gegenüber der Gemeinde ein bisschen gefehlt hat. Erst recht darf eine Ombudsstelle kein Argument gegen medialen Druck bei ungeschickten Handlungen sein. Und für die bürgerlichen Landräte hier, die gerne möchten, wirtschaftlich spar sein, helfen jetzt dem Regierungsrat nur, das Nötige zu machen und nicht auch noch das Teure, eventuell Wünschbare. Da die Antwort auf eine Ombudsstelle reduziert worden ist, lege ich Ihnen nahe, das Postulat auf keinen Fall zu überweisen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Das Wort geht weiter an Landrat Thomas Howiller.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die SP-Grüne-Fraktion unterstützt den Antrag der Regierung, das Postulat zu überweisen. Und ich möchte gerne zum Thema Ombudsstelle noch 2-3 Sachen erwähnen. Weil die Bürgerinnen und Bürger die Angestellten von der Verwaltung oft persönlich kennen, kann in Konfliktsituationen eine Kontaktaufnahme nur schwer stattfinden. Mit einer Ombudsstelle, wo bei Problemen Kontakt werden kann, schafft die Regierung einen klaren Ansprechpartner. In Uri fehlt bis heute so eine neutrale Instanz außerhalb der Verwaltung, die ohne Hürden leicht kontaktiert werden kann. Eine solche Stelle kann helfen, objektiv und ohne Formalitäten Konflikt mit den Behörden zu klären. Diese Lücke kann mit einer Ombudsstelle geschlossen werden. Ich erinnere daran, das Anliegen, in Uri eine Ombudsstelle zu arbeiten, ist von der SP schon 2-mal vorgebracht worden. Der Kollege Blöchlinger hat es einmal erwähnt. Im Jahr 2006 war das die Landrätin Pia Tresch von Hirschfeld und 2013 der Kollege Alex Inderkum von Schattdorf. Die Regierung hat sich bei der Antwort von Alex Inderkum damals dahingehend geäussert, dass in Uri weder die Notwendigkeit noch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Schaffung von einer solchen Stelle gegeben ist. Und jetzt, nur 3 Jahre später, wo die Stellenschaffung abgelehnt worden ist, springt die Regierung wie im Schnellzug auf das Postulat auf. Knapp 3 Wochen nach der Einreichung der Vorlage am 25. Mai 2016 hat sie im Amtsblatt vom 24. Juni den Regierungsratsbeschluss vom 14. Juni zur Schaffung von einer Ombudsstelle publiziert. Wir erlauben uns zu fragen, woher kommt der Gesinnungswandel? Haben konfliktträchtige Kontakte mit der Verwaltung und den Urnenbehörden plötzlich so zugenommen? Ist die Regierung und die Verwaltung mit Anfragen überfordert worden? All das würde uns interessieren, wenn uns der Regierungsrat dazu etwas berichten könnte. Ich danke den Landrätinnen und Landräten im Namen der SP-Grüne-Fraktion für ihre Unterstützung und der Regierung für die Beantwortung der eben gestellten Fragen. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht noch einmal an Postulantin Claudia Schuller.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich will es aber noch eins sagen. Es geht wirklich nicht nur um die, oder es geht überhaupt nicht um eine Ombudsstelle. Da sind wir jetzt bei der Diskussion, wenn ich es jetzt wieder ein bisschen zu gehört, geht es nur um das. Und auch bei einer Überweisung ist es nicht so, dass automatisch eine Ombudsstelle geschaffen wird. Ich war bei der Vernehmlassung selber dabei gewesen und habe mir sagen, dass es im Kanton schon einige Anlaufstellen gibt für die verschiedensten Probleme, dass wir da schon recht gute Sachen haben. Und es steht auch so im Postulat innen, wohin kann sich die Urnenbevölkerung richten, wenn sie einen Verdacht bezüglich und so weiter melden möchte. Falls es noch keine gibt, auch da, wenn es ja schon Stellen gibt, finde ich es wichtig, dass man die einst auflistet, damit man weiss, wo man sich anmelden kann. Ich finde es jetzt ganz schade, dass man jetzt aufgrund, dass es jetzt einfach gerade, sagen wir, dumm bereicht hat, dass das Postulat eingereicht worden ist und kurz später die Thematik Ombudsstelle gekommen ist, dass man das nicht überweist und dabei einfach vergisst, dass es ja bei den anderen 4 Punkten um ganz andere Sachen geht und dass man dem dann nicht die Chance gibt, dass man das anschauen kann. Das fände ich sehr schade.
Besten Dank. Das Wort geht an die Landrätin Silvia Läubli, Erschfeld.
Ich habe Krieg mit dem Mikrofon. Mich denkt, wir reden von zwei völlig verschiedenen Sachen. Wir reden von etwas, was die Postulantin gar nicht wollte. Und wir reden nicht über das, was sie eigentlich beabsichtigt hat. Und ich kann Ihnen versichern, in jedem grösseren Unternehmen stellt sich die Frage, die sie gestellt hat, dass es nämlich eine Stelle braucht innerhalb von einer Verwaltung, wo Mitarbeiter Möglichkeiten haben müssen, sich daran zu wenden, wenn in ihrem Bereich, ihrer Abteilung oder wo sie auch immer sind, irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte. Und sie sollten dort nicht den Linienweg müssen wählen. Das ist, so wie ich es verstanden habe, das Anliegen von der Postulantin. Und ich weiß nicht, ich bin noch nicht so erfahren daher. Ich würde jetzt beantragen, dass man das Postulat im Sinn von der Postulantin überweist. Und das, was die Regierung dann daraus gemacht hat, nämlich eine Ombudsstelle, das macht von mir aus keinen Sinn, weil das ist ein anderes Geschäft, das ist gar nicht gefragt.
Danke vielmals. Das Wort geht an die Regierungsbank. Da möchte ich zuerst das Wort der Herr Finanzdirektor, Regierungsrat, Herr Janett.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, das Postulat hat ja zwei Teile. Zuerst ist die Meldestelle, aber ob das eine Ombudsstelle oder was auch immer ist, das sehe ich auch so. Es ist einfach eine Meldestelle angefragt. Vielleicht kann nachher der Herr Landamann etwas diesbezüglich sagen. Und der zweite Teil ist ja ein Vorwurf wegen Stellenbesetzung. Und da muss ich wirklich sagen, so wie das Postulat daherkommt, kommt auch bald eine geballte Ladung an Vorwürfe auf die Verwaltung. Und da muss ich gleich jetzt einmal da auch fürs Personal anstehen und sagen, wir haben bei uns nicht nur viel zum Väterli-Wirtschaft in der kantonalen Verwaltung, sondern man sollte vielleicht einmal auch das würdigen und wertschätzen, dass wir eigentlich ganz gute Mitarbeiter haben. Bin mir aber bewusst, dass unsere gewisse Nähe im Kanton halt auch Probleme gibt. Aber ich will mich wirklich gegen die Vorwürfe wehren können und darum erachtet es der Regierungsrat auch als ganz wichtig, dass sie dazu Stellung nehmen kann und darum bitte ich Sie, das Postulat im Sinn von der Postulantin zu überweisen.
Danke vielmals. Das Wort wird weiter gewünscht vom Herrn Landamann.
Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht kann ich jetzt mit meinen Worten auch noch ein bisschen zur Klärung beitragen.
Der Regierungsrat hat die Ombudsstelle beabsichtigt, hat ein Vernehmlassungsverfahren auch gestartet, hat jetzt in der Zwischenzeit die Ergebnisse ausgewertet. Die sind sehr kontrovers ausgefallen. Es ist wirklich so, die Partien haben mit einer Ausnahme von der SP alle klar zu Ungunsten von der Ombudsstelle gesprochen. Es ist dem Regierungsrat sicher auch so, dass man die Gründe, die dort aufgeführt worden sind, dass man sagt, es gibt schon ganz einen Haufen Beratungsstellen, die etwas Ähnliches anbieten können. Es wird auch gesagt, dass die überschaubaren Verhältnisse im Kanton Uri gut sind und dass man da auf die Bürgernähe plädieren kann und dass es ein Kostentreiber sein könnte. Das nehmen wir entgegen. Wir haben uns so entschieden, dass wir vorerst das Vorhaben Ombudsstelle einrichten, sistieren, damit wir das Postulat, so wie es die Regierung auch will, überweisen lassen. Dass sie einfach sehen, es soll grundsätzlich das Postulat können so bearbeitet werden, dass wahrscheinlich in einem kleinen Aspekt die Ombudsstelle wieder auftreten tut, aber wir würden gerne vorerst von dem Vorhaben Einführung von einer Ombudsstelle abgesehen, wird sistiert.
Besten Dank. Ich komme jetzt zur Abstimmung. Postulantin, also Landrätin Claudia Schuller, beantragt das Postulat im Sinn aber von dem Text zu überweisen. Wer dem Antrag von der Postulantin zustimmt, aber das Postulat zu überweisen, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, das Postulat zu überweisen, tut das mit der Minus-Taste bestätigen, Null-Taste bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 54 Ja. Entschuldigung, Sie haben mit 44 Ja zu 14 Nein bei einer Enthaltung das Postulat überwiesen. Ich schlage vor, dass wir jetzt die Session durchziehen. Es sind eigentlich noch zwei kleine Geschäfte und es ist noch eine Frage, dass wir allerspätestens am Viertel ab 12 Uhr die Session beenden. Wir kommen zum nächsten Geschäft, parlamentarische Empfehlung Max Baume, Spierungen zu Wildschadenreglement. Herr Landrat Baume, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich beantrage Diskussion.
Diskussion ist beantragt. Für Diskussion zuzulassen, können Sie bitte die Ja-Taste bestätigen. Diskussion ist abgeschlossen. Sie haben mit 56 Ja zu einer Nein-Stimme der Diskussion stattgegeben. Herr Landrat.
Oh. Da der Wolf im Jahr 2015-16 sehr hohe Kosten verursacht hat, müssen sicher auch mit im heutigen Reglement ein Teil aus der Wildschadenkasse bezahlt werden. Im Moment können die vermehrten Kosten grossrat wild noch aus der Wildschadenkasse bezahlt werden. Wenn aber alle Jahre, und das ist wahrscheinlich weitere Schäden durch nicht jagbares Wild, verursacht werden, ist die Kasse bald leer. Die müssen einen Grossteil von der Gesamtkiste durch Steuerzahler beglichen werden. Mit den heutigen Einnahmen aus dem Jagdregal können die Schäden, die jagbares Wild verursacht, weiterhin bezahlt werden. Wir Jäger sind nach wie vor bereit, die Schäden vom jagbaren Wild zu übernehmen und zu zahlen. Darum bitte ich, die parlamentarische Empfehlung zu überweisen. Besten Dank.
Besten Dank, Herr Landrat Baume. Wird das Wort weiter verlangt? Gut. Der Herr Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Moretti, Sie haben das Wort.
Geschätzte Landratspräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Gern geschehen. Und ich habe auch keine weitere Frage gehört. Aber ich tue schnell vielleicht zwei Zahlen nennen und zwei Informationen geben, die jetzt hier noch nicht drin gestanden sind. Also die Eröffnung vom Wildschadenfonds, woher da Geld kann in Wildschadenfonds kommen, das ist gestanden in der Antwort. Ich kann auf jeden Fall sagen, die 5% der Jagdpatentgebühren entsprechen etwa 18.666 Franken. Die Abschussgebühren für erledigtes Hirschwild sind etwa 40.000 Franken. Und dann hat es noch ein bisschen Erlöse von Fall- und Frevelwild, das sind 115.000 Franken. Also kann man sagen, dass da im 2015, das sind Zahlen vom 2015, etwa 60.000 Franken Wildschadenfonds gekommen sind. Der Fondsbestand ist Ende 2015 140.000 Franken gewesen. Das kann man ja in der Rechnung nachschauen. Jetzt schnell Schäden durch Grossraubtiere, also verursacht durch Wolf, Luchs und Bär, sind im 2015, wo 55 Schafe gerissen worden sind, 5.000 Franken gewesen. Also es ist in dem Sinne nicht ein grosser Teil, wo für Schäden von Grossraubtieren gezahlt werden müssen. Aber selbstverständlich ist das eine gute Variante, weil ja die Bevölkerung als Ganzes den Schutz von vom Wolf will, dass das aus der Staatskasse kommt. Aber es sind dann nicht immense Beträge. Also im 2015 sind es 5'000 Franken gewesen, im 2016, so über den Daumen gepellt, ohne definitive Zahlen, sind es etwa 8'000 Franken. Das zur Info.
Besten Dank. Das Wort scheint nicht mehr verlangt zu werden. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer die parlamentarische Empfehlung will überweisen, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus- und Null-Taste bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben einstimmig, das heisst mit 59 Stimmen, der Empfehlung zugestimmt. Wir kommen zum nächsten Geschäft, Interpellation von mir zu einer sicheren Verbindung ins Urseretal. Und da darf ich im Zweitunterzeichner, im Herrn Loretz, das Wort geben.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als Zweitunterzeichner darf ich für die Interpellantin reden. Sie ist mit der Antwort befriedigt und dankt dem Regierungsrat für die ausführliche und vor allem auch die kompetente Beantwortung der Fragen. Besonders positiv werden die Interpellanten in Bereitschaft vom Regierungsrat im Bedarfsfall Koordinationsfunktionen zu übernehmen und Hand bieten, für zielführende Lösungen zu erarbeiten. Besten Dank.
Verlangt jemand Diskussion? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit hätten wir die Vorstöße bearbeitet und gehen jetzt noch zur Fragestunde. Es liegt eine Frage vor. Da darf ich im Landrat Max Baume das Wort geben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass die Jagdverwaltung alle Jahre eine Jagdplanung macht, ist wichtig und richtig. Vor allem beim Hirsch. Die Abschusszahlen 2016 vom Hirsch sind vorhanden. Im Kreis 2 müssen auf der Nachjagd noch 11 Hirsch geschossen werden. Und das ist nur Kahlwild. Und zur Präzisierung, das Kahlwild ist Kühe, Kalb, Schmaltier. Also keine männlichen. Im Kreis 2 ist noch ein Kahlwild übrig geblieben. Oder man will respektive ein Kahlwild abschießen. Vorgabe war 65 und wir haben im Kreis 2 74 geschossen. Im Kreis 3 müssen noch 14 Kahlwild geschossen werden. Auch für mich ist die Nachjagd das geeignete Mittel, den Bestand auf ein tragbares Niveau zu halten. Aber immer im Rahmen von der Verhältnismäßigkeit. Meine Frage. Sieht der Regierungsrat im Forst und Jagd in jedem Schalenwild, Reh und Gämsche ein Schädling? Vor allem beim Hirsch und nicht als Wild, das in unserer Natur
Wälder und Gebirge gehört. Wenn nicht, warum wird in der Gemeinde Sisig und Riemenstall die Jagd auf ein Stück Kahlwild eröffnet und alle Jäger, die sich für die Nachjagd im Kreis 2 gemeldet haben, teilnehmen können? Wahrscheinlich sind da mehr geschossen worden. Ich danke für die Beantwortung.
Die Frage geht zur Beantwortung an Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Moretti.
Nein. Also es geht jetzt nicht auf die Abschusszahlen der Region, sondern nein, keinesfalls ist der Regierungsrat, sieht der Regierungsrat Schadenwildarten wie Gämsen, Reh und Hirsch als Schädling an, die nicht in unseren Wäldern oder in unseren Bergen gehören. Die Entwicklung der Hirschbestände sieht man vor allem in der Auswertung von Nachzählungen, von Bestandsbeurteilungen, von der Wildhut und von der Wildschadenentwicklung im Wiesland und im Wald. Vergleicht man die Abschüsse der Hirsch mit den Bestandsentwicklungen der letzten Jahre, so sieht man, dass die Abschüsse mit der Zunahme der Hirsche nicht Schritt halten. Damit Bestände der Lebensraumkapazität der Hirsche im Winter angepasst sind und um kostspielige Wildschäden zu vermeiden, ist eine nachhaltige Hirschregulation notwendig. Für die nachhaltige Hirschregulation ist eine Nachjagd auf Kahlwild im Wintereinstandsgebiet unumgänglich. Aber das stellt der Fragende ja nicht. Das bestreitet der Fragende ja nicht, nehme ich an. Gut. Und jetzt zur Gemeinde Sisigen. Der Grund, warum die Nachjagd in Sisigen stattgefunden hat, liegt an einer interkantonalen Absprache. Weil der Hirschbestand auch im Riemenstaltnertal in der oberen Grenze liegt, hat der Kanton Schweiz beschlossen, am Freitag am 4. und am Samstag am 5. November eine Nachjagd mit unbestimmter Anzahl Kahlwild durchzuführen. Das hat die Schweiz dem Kanton Uri so mitteilt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine erfolgreiche Nachjagd im Riemenstaltnertal nur mit der koordinierten Jagd in beiden Kantonen möglich ist. Wenn nur auf der einen Seite gejagt wird, wechselt der Hirsch sehr schnell in den anderen Kanton, wo nicht gejagt wird. Damit auf Schweizer Seite effizient hat können gejagt werden und dort hat mehr als ein Kahlwild müssen geschossen werden, wie gesagt, hat der Kanton Uri beschlossen, gleichzeitig eine Nachjagd durchzuführen. Gleichzeitig heisst hier aber, dass wir am Samstag, am 5. November und nicht wie in den anderen Regionen am Samstag, am 12. November die Nachjagd geöffnet hat. Warum nicht auch am 4. November liegt daran, dass in Uri traditionell nur am Samstag und dann wieder Mittwoch und dann wieder am Samstag und nicht auch am Freitag gejagt wird. Das Ziel dabei ist der Abschuss von mindestens, also ein Kahlwild. Also mindestens ist die Formulierung in der Verfügung. Die verfügten Zahlen entsprechen nämlich immer einem Minimum. Durch die interkantonale Jagd sind im Riemenstaltnertal insgesamt 10 Hirsche erlegt worden, einer davon auf dem Urner Kantonsgebiet. Also genau richtig, fürs Minimum. Das Ziel auf Schweizer und auf Urner Seite hat so können gerecht werden. Und obwohl alle in der Region 2 angemeldeten Jäger, das sind einiges mehr als über 100, also als 100 Personen, also einiges mehr, an der Jagd hätten dürfen teilnehmen, hat nur ca. ein Dutzend Jäger an der Nachjagd teilgenommen. Die Jagd ist übrigens sehr ruhig und geordnet verlaufen.
Besten Dank. Weiss man noch, auf welcher Kantonsseite das geschossen worden ist? Nein, das haben wir. Okay. Ja, gut, dann komme ich zum Schluss von der heutigen Session. Und zwar möchte ich noch einmal ins Jahr 1951 zurückgehen. Im Dezember hat der Landrat nämlich einen wichtigen Beschluss, kann man nicht sagen. Der Landrat hat Kenntnis genommen vom Rückzug vom Konzessionsgesuch des Studiensyndikates für das Grosskraftwerk Urseren. Und da sind wir ja heute noch sehr dankbar dafür. Ich danke Ihnen für Ihr engagiertes und diszipliniertes Debattieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und freue mich auf die Session vom 14. Dezember mit der Bönalisuppe. Und heute darf ich noch mitteilen, dass die SP im Tellerbräu geht essen, die FDP ebenfalls im Tellerbräu, die SVP im Reiven, SVP im Höfli. Die Ratsleitung und Fraktionspräsidien sind mit den Parlamentskollegen aus dem Thurgau ebenfalls im Höfli. Und am Nachmittag um 2 ist dann noch Ratsleitungssitzung. Und damit habe ich die heutige Session geschlossen. Danke vielmals.